Jetzt ist der Leidensdruck einfach so groß, dass ich irgendwas machen muss. Oft hört man ja auch, eine Angststörung ist nicht heilbar oder Ängste sind nicht heilbar. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Es ist halt auch nicht der Weg, sich ständig zu allem zu zwingen und sich da voll zu überfordern und immer zu denken, ja, durch die Angst, durch die Angst, durch die Angst. Weil ich weiß auch noch, ich saß irgendwann bei meiner Therapeutin und habe auch zu ihr gesagt, ey, ich mache schon alles, ja. Ich mache dies, das, das und alles, wovor ich Angst habe, mache ich. Und mir geht es trotzdem noch schlecht und die Angst wird nicht weniger. Ja, obwohl ich es ja mache. Ich dachte ja, die geht weg, wenn ich das mache und so. Und dann hat sie halt auch gesagt, ja, wollen Sie das überhaupt? Was sie da machen. Krasse Frage, habe ich mir noch nie gestellt, so ungefähr. Und dann dachte ich mir.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Im Sommer 2016 steht Christina Hillesheim an einem Punkt, an dem nichts mehr geht. Burnout, diagnostizierte Angststörung und keine Perspektive mehr. Sie ist 34 zu der Zeit und plötzlich bestimmt die Angst ihr ganzes Leben. Doch genau aus dieser Dunkelheit beginnt sie sich selbst mit der Hilfe von Therapeuten Schritt für Schritt rauszuarbeiten. Sie entdeckt dabei sowohl, was für sich selbst funktioniert und teilt das an, dann aber auch mit vielen, vielen Menschen, die unter ähnlichen Problemen leiden. In den Jahren danach folgen mehrere Spiegel-Bestseller-Bücher. Eins davon ihr aktuelles Buch Sag deine Angst, sie kann gehen. 33 Sätze gegen Angst und Panik, was mir wirklich gut gefallen hat, denn es ist nicht nur für Menschen, die wirklich akut unter Angst leiden, sondern ich würde sagen, diese Einstellungsanleitungen, die da drin stehen, sind wirklich für jeden Menschen, der in der modernen Welt mit all den Problemen und besorgniserregenden Effekten lebt, wirklich sehr, sehr hilfreich. Mit ihrer Arbeit hilft sie Tausenden von Menschen, ihre Ängste zu verstehen, sie zu managen. Und genau darum geht es auch heute in unserem Gespräch. Wir besprechen, wo Ängste herkommen, wo ihre Ursprünge sind, wo Ängste übertreiben, wie man sie in den Griff bekommen kann und vor allem ganz viele Tools, Tipps und Tricks, wie man die eigenen Ängste besser managen kann, sodass sie einen selbst nicht kontrollieren, sondern man ein Leben frei von übertriebener Angst führen kann. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Christina Hillesheim. Liebe Christina, eine deiner, wie ich finde, prägenden Sätze, die du in diesem wunderschönen Buch, über das wir gleich noch sprechen werden, geschrieben hast, ist, dass wir unserer Angst nicht hilflos ausgeliefert sind. Jetzt hast du ja eine jahrzehntelange Erfahrung mit Ängsten. Und wann hast du denn das erste Mal gefühlt, dass dieser Satz stimmt?
Ja, ich glaube, man denkt immer so, dass ein Zeitpunkt kommt, wo dann so ein bisschen aha und dann startet so die Heilung. Ich glaube, so war es nicht. Also ich könnte jetzt gar keinen Tag oder so festmachen, wo ich jetzt gemerkt habe, jetzt glaube ich so ungefähr, sondern es waren, glaube ich, so ganz, ganz viele kleine Schritte, die ich gegangen bin. Also bis 2016, wo ich dann das Burnout hatte, wo ich dann so total in der Lebenskrise gelandet bin, habe ich mir jetzt auch nicht solche Gedanken gemacht, dass ich irgendwie was gegen die Angst tun könnte oder dass ich die irgendwie loswerden könnte. Ich habe halt immer gedacht, ich bin einfach so. Es gehört zu mir. Es hat mich halt mal mehr, mal weniger belastet. In Zeiten, wo es mich jetzt weniger belastet hat, habe ich so und so nicht so viel drüber nachgedacht. Da habe ich es eigentlich immer so ein bisschen weggeschoben. Und als es mich mehr belastet hat, kam mir schon mal hin und wieder der Gedanke, ist vielleicht nicht so normal, sollte man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich war dann auch so ein, zweimal in Therapie. Es hat mir aber nicht so richtig geholfen, dann habe ich es wieder sein gelassen. Also es war wirklich erst so 2016, wo ich so in dieser totalen Krise gehangen bin, dass ich dachte, also jetzt geht's auch nicht mehr anders. Ja, jetzt ist der Leidensdruck einfach so groß, dass ich irgendwas machen muss. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mein ganzes Leben auf links zu drehen. Und dann hatte ich halt total viele Aha-Momente, wo ich mir dachte, krass, was du alles nicht wusstest, ne, was man alles tun kann oder woher das überhaupt kommt oder warum ich so bin, wie ich bin. Und ja, da fing eigentlich so ein jahrelanger oder ich sage mal ein Jahr hat es eigentlich gedauert, weil das fragen viele von dieser Depression, bis ich wieder gesund war. Aber dann ging es mir halt besser als vorher. Also dann hatte ich auch so ein bisschen mit dieser ganzen Angststörung aufgeräumt, weil oft hört man ja auch, eine Angststörung ist nicht heilbar oder Ängste sind nicht heilbar. Ich muss die mein Leben lang mitnehmen, ich lerne nur damit zu leben und so. Und die Erfahrung habe ich dann halt nicht gemacht, sondern es war dann wirklich so, im Herbst 2017 ging es mir eigentlich besser als je zuvor so in meinem Leben.
Da sind wir voll im Thema dieses Podcasts auch, wo wir besprechen, Krisen sind nie schön, wenn man sie erlebt. Aber wenn ein Nutzen daraus ist, dass man danach stärker, glücklicher, kräftiger hervorkommt, dann ist auf jeden Fall etwas, wo es einen Sinn gehabt hat. Und was in diesem Jahr passiert ist und auch davor, würde ich sehr gerne in den nächsten Minuten verstehen. Lass uns vorher nochmal ein bisschen vorspulen oder auch gerne ein paar Jahrzehnte. Ich finde es immer spannend, wo Menschen herkommen, wie sie so geworden sind. Was ist denn, Christina, das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also ich glaube, es war jetzt auch nicht ein Ereignis oder so, ne? Das ist, glaube ich, schwierig. Also was ich immer sage, wenn mich jetzt jemand nach der Angst auch fragt oder nach meiner Kindheit, wann kam das, wann hast du die entwickelt und so. Ich kann halt mich erinnern, da war ich 7 oder 8 in der Grundschule, dass ich schon mehr Ängste hatte als andere Kinder. So, wenn ich heute dran denke, also ich wusste das eigentlich auch als Kind, ne? Es war mir schon irgendwie klar, dass ich mehr Angst habe als andere, weil meine Eltern halt auch irgendwie mehr Angst hatten. Meine Mama hatte auch immer viel Angst um mich. Also sie hat immer alles gemacht so ein bisschen und ich durfte immer wenig, aber also durfte, sie hat sich halt immer Sorgen gemacht, ne? Und das habe ich auch so ein bisschen übernommen. Ich hatte dann auch Angst vor Krebs. Ich habe mich super oft mit Sonnencreme eingeschmiert. Also bin dann nochmal hoch und habe mich dann nochmal nachgeschmiert, so, wo Kinder eigentlich nicht machen, so. Also mein Sohn würde jetzt nicht drauf kommen, sich alleine irgendwie mit Sonnencreme einzucremen. Sie
auch nicht.
Gut, ich war dann schon ein bisschen älter, ne, mit 10 oder so, denkst du da vielleicht schon mal drüber nach. Aber ja, es waren viele Sachen, wo ich viel Angst hatte und einfach mehr Angst als andere. Und so habe ich halt immer gelebt. Kannte das halt auch nicht anders. Ich hatte jetzt nie so soziale Ängste. Also das war nie mein Thema. Klar, so Referate und so, glaube ich, war ich normal. Ich war jetzt auch keine Rampensau. Mhm. Aber also mit Schule hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich war immer super gern unter Menschen. Ich kannte das jetzt auch nicht, dieses sich schämen oder so groß. Ich habe auch über meine Angst, ich habe das auch offen kommuniziert, wenn es manchmal Thema war. Oft habe ich es aber auch einfach nicht gesagt, aber jetzt nicht, weil ich mich geschämt habe, sondern weil ich einfach gar nicht irgendwie den Sinn gesehen habe, da irgendwie drüber zu sprechen. Also diese Ängste hatte ich halt nicht und ich glaube, das hat mir halt viel leichter gemacht in meinem Leben. Also ich war da halt nicht eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen habe ich trotzdem mein Leben gelebt. So, aber ich hatte mal dieses Thema Angst vor Krankheiten, glaube ich, hat man jetzt auch schon gehört mit diesem Eincremen. Und das war halt mal stärker und mal weniger stark, so präsent in meinem Leben, je nachdem, was auch so im Umfeld passiert ist gerade. Und ja.
Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, eigentlich hast du immer damit gelebt und irgendwann wurde der Leidensdruck zu hoch. Und das geht ja vielen Menschen so, egal ob das bei einer Angststörung oder bei anderen Dingen ist. Es baut sich über Jahre, über Jahrzehnte auf und irgendwann geht's nicht mehr. Wie hast du konkret diesen Tag, diesen Moment empfunden, wo es von es geht so gerade noch hin zu, nee, jetzt geht's einfach nicht mehr?
Ja, also das war auch nicht ein Tag, glaube ich. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, welcher Tag das genau war. Also bei mir fing das dann aber auch eigentlich schon 1-2 Jahre vorher an, dass ich super schlecht geschlafen habe. Immer so phasenweise. Und das war halt was, was ich nicht kannte. Ich bin auch in der Schule immer so veräppelt worden. Ja, Christina muss um 11 spätestens zu Hause sein, weil ich echt so war, ich muss um 11 schlafen. Und ich habe mich dann auch hingelegt, ich habe geschlafen, bin in der Früh um 7 aufgestanden. So. Und das war halt mein Ding. Also mir war das total wichtig und ich habe da auch nie ein Problem mit gehabt. Und irgendwann hat es halt nicht mehr so gut funktioniert. Da bin ich halt ständig wach geworden, lag dann ewig wach und habe halt dann auch gemerkt, mir fehlt die Energie so am nächsten Tag. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe mega viel Energie. Ja, und ich bin nicht der träge Typ oder auch nicht der Typ, der den mal so schubsen muss, sondern mich muss man eher bremsen. Ja, und das klappt immer gut, solange ich halt geschlafen habe. Und wenn halt der Schlaf dann nicht mehr gepasst hat, da war ich einfach tagsüber nicht richtig auf der Höhe. Und dann fängt natürlich ein Teufelskreis an oder sowas bei mir. Schon tagsüber permanent drüber nachgedacht, oh Gott, was ist, wenn du jetzt wieder nicht schlafen kannst? Du musst dann wieder arbeiten. Und das ging dann, wurde immer, immer schlimmer. Und dann wirklich so, da hatte ich wahrscheinlich auch schon so eine leichte Depression zumindest oder so eine schleichende, weil es natürlich auch ein Symptom einer Depression ist, dass du nicht mehr schlafen kannst so oder schlecht. Und das kam, glaube ich, dann einfach noch on top und dann war ich irgendwann einfach auch so fertig, ja, so körperlich auch, dass ich dann eigentlich noch dachte, ich lasse mich jetzt 2 Wochen krank schreiben und dann ist alles wieder gut, so ungefähr. Und das habe ich halt dann irgendwann gemacht im Sommer 2016 im August und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Also ich sag mal, von August bis November, da war dann auch eine richtige Depression, wo ich auch krass verzweifelt war, wo ich dachte, was ist mit mir los? Also Ängste kannte ich, aber dieses Depressive kannte ich nicht. Und ja, da kam dann ne, eins zum anderen. Ich war da nur noch zu Hause gesessen am Anfang. Das hat es natürlich noch schlimmer gemacht. Meine Freunde waren arbeiten, mein Partner auch. Und das war dann eigentlich so eine ewige Odyssee, bis ich im November endlich mal einen Psychiater auch gefunden hatte, einen guten, der dann mich da so aus dem Schlimmsten irgendwie rausgeholt hat. Aber das hat, ja, das hat gedauert und es war echt so ein Weg. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, dieser eine Tag, klar, irgendwann war dann so der Tag, wo ich dachte, ich lasse mich jetzt krank schreiben 2 Wochen. Das war dann schon ein Tag, aber da hatte ich mich davor auch schon über Wochen eigentlich ne, immer wieder in die Arbeit geschleppt und so. Also hat sich wie so eine Spirale eigentlich am Ende zugegipfelt.
Du hast ja dann auch eine Therapie gemacht, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber welchen Anteil würdest du sagen, hat dein Bezug zur Angst, den du vorher schon hattest, gehabt, dass du in diesen Erschöpfungszustand, in die Schlafprobleme, am Ende in die Depression reingerutscht bist?
Ja, also mein Psychiater hat mir damals auch gesagt, dass seiner Erfahrung nach so eine Angst oft aus unterdrückten Wünschen und Bedürfnissen entsteht, so eine Angststörung. Und das fand ich halt voll spannend, weil es war mir, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ne? Ich habe immer gedacht, ja, keine Ahnung, ich bin so, meine Mutter ist so, ich bin halt auch so. Und dass ich halt super viel gemacht habe in meinem Leben, was einfach nicht zu mir gepasst hat. Ich habe halt super viel Ja gesagt, ich konnte keine Grenzen setzen, ich war auch, ja, in vielen Bereichen meines Lebens war ich nicht so richtig glücklich, habe dann aber immer so einen Kompromiss gemacht, ne, und dachte immer so, ja, es geht jetzt schon, so schlimm ist ja gar nicht. Ich habe mir dann, glaube ich, auch voll viele Sachen schön geredet, so mein Job und meine Beziehungen und so. Und ja, ich glaube, das war ein Riesending, warum ich überhaupt immer viel Angst hatte, weil ich, glaube ich, ganz oft nicht das gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Ja, und die Depression, glaube ich, das war einfach noch bei mir so eine krasse körperliche Erschöpfung einfach. Also durch dieses Nicht-Schlafen war ich einfach so kaputt, ja, auch körperlich, nicht nur psychisch, dass das einfach so ein bisschen, am Ende ist es ja auch ein Liebesbeweis, ja, so eine Depression oder so eine Angststörung, weil ich sage immer, der Körper sagt jetzt nicht aus Spaß, hier eine Angststörung oder hier eine Depression, sondern der will ja irgendwas von dir, dass du was veränderst, weil der Körper will dich ja am Leben erhalten. Also das macht ja gar keinen Sinn, so vom Körper dir was zu geben, was keinen Sinn macht, sage ich jetzt mal. Ne? Nur um einfach dich zu strafen oder so. Und das war auch ein krasses Learning halt, dass ich natürlich in diesem Moment nicht so sehen konnte, ne? Weil du bist natürlich dann total verzweifelt und denkst, dir geht's ja so schlecht und da ist natürlich mega schwierig. Also kannst du ja auch gar nicht, ne? Nach vorne schauen und dann wissen, warum das alles passiert, das kannst du ja immer erst im Nachhinein sehen. Aber ja, ich sag mal, auf dem Weg heraus ist mir dann schon einiges so klar geworden.
Du hast jetzt schon sehr oft, das ist ja auch der Titel deines Buches, über Angst gesprochen. Und wenn man sich Statistiken ansieht, sieht man, dass Herausforderungen mit dem Thema Angst, ob schon eine Störung oder auch Vorstufen davor, einfach wahnsinnig stark ansteigen in unserer Gesellschaft im Moment. Erstmal, wenn man biologisch draufschaut, ist ja eine Schutzfunktion, die ja auch ihre Daseinsberechtigung von der Evolution hat. Könntest du Menschen, die noch nicht so in dem Thema drin sind, mal kurz beschreiben, was eigentlich passiert mit in der Angst im Körper und in unserem Geist und wo die Angst auch zum Problem wird? Also wo ist so die Grenze zwischen der gesunden Angst, die uns schützt, die unser Überleben sichert und wo fängt es an, zum Problem zu werden?
Also ich sage das ja auch immer in allem, was ich tue. Ich bin ja kein Arzt, keine Therapeutin und es ist natürlich super schwierig, da jetzt irgendwie genaue Aussagen zu treffen, ne? Vor allem, wann es eine Störung wird. Also das darf, glaube ich, am Ende immer ein Therapeut entscheiden und vor allem darf man es, glaube ich, auch selber entscheiden. Also zumindest, wann wird mein Leidensdruck halt so groß, dass ich was ändern will. Also wir haben alle Angst, ne? Also ich glaube, Menschen mit Angst sind ja also normal. Die Sache ist, wie viel Raum gebe ich der Angst und wie stark schränkt die mich ein? Weil ich habe auch 2 Kinder und ich bekomme natürlich auch oft von Eltern so zurückgespielt, ich mache mir auch Sorgen um mein Kind und so, ne? Und wo ich mir denke, ja, also das ist ja auch normal. Also ich glaube, da dürfen wir uns halt nicht die Vorstellung machen, dass wir irgendwann vor nichts auf der Welt mehr Angst haben, sondern wie stark schränkt die mich einfach ein. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, wenn jetzt jemand zuhört, einfach ehrlich hinzuschauen, wie stark bin ich eingeschränkt, möchte ich das für mich weiter so haben oder nicht? Weil ich finde, so eine Diagnose bringt am Ende ja auch, klar bringt sie dann was, wenn du was verändern willst und so, aber wenn du damit gut leben kannst, ne, mit vielen Sachen, so warum, du musst nicht irgendwas verändern. So. Die Sache ist wirklich, wie fühlt es sich für mich an? geht es mir damit gut, geht es mir nicht gut, kann ich mit einer Sache leben, kann ich mit einer Sache nicht leben. Und ich glaube, da ist erstmal das Allerwichtigste und dann zu schauen, okay, will ich was dagegen machen, ne? Und ob, was es dann genau ist, finde ich immer klar, ne, für die Therapieerfolge und so ist es wichtig, aber so Diagnosen machen ja oft auch mehr Angst. Also war es bei mir natürlich auch dann Depression, da dachte ich mir, um Gottes Willen, ich gehöre jetzt zu den Depressiven, ich bin jetzt auch da drin und ich hatte auch immer in meiner Vorstellung so Depression, also man hat dann sein Leben lang Depression. So habe ich halt, ich hatte mich damit halt null auseinandergesetzt, also Angst kannte ich, aber Depression nicht und deswegen ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ja, inwiefern ist so eine Diagnose hilfreich oder habe ich dann vielleicht auch einen guten Arzt an der Seite, der mir dann auch das erklärt und sagt, sie kommen da wieder raus, ne? Auch wenn sie jetzt denken, dass sie nicht wieder rauskommen, weil das natürlich das Symptom von der Depression ist. Du denkst, du denkst halt, es gibt keinen Ausweg und das erzählt dir halt die Depression und das ist halt nicht die Wahrheit. Ich glaube, das ist halt total wichtig und im Körper müsste wahrscheinlich jetzt auch genauer ein Arzt beantworten, was da genau bei Angst passiert. Ich glaube, man kennt ja dieses entweder flüchten wollen oder kämpfen wollen oder sich halt totstellen sozusagen oder freeze. Mhm. Wie sagt man auf Deutsch? Ja, so, ne, schon tot. Irgendwie, also, ja.
Starre, Schockstarre.
Genau, in eine Starre verfallen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Oder dieses, wenn man Panikattacken hat, hatte ich auch vor 20 Jahren mal Herzrasen und so. Ne? Ist ja so ein bisschen dieses, der ganze Körper ist halt auf Flüchten oder Kämpfen oder so ausgerichtet, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und ich glaube, was bei mir dann halt auch so war, dadurch, dass ich das so lange halt hatte und dann auch wenig geschlafen habe, war ich einfach erschöpft. Ja, und mein Nervensystem war einfach kaputt sozusagen oder einfach total schlecht eingestellt. Also bei Panikattacken sagt man ja immer mit dem Rauchmelder oft, das als Beispiel, dass der halt falsch eingestellt ist und dann ist ein Toaster im Toast, ist ein Toast im Toaster und dann geht der Rauchmelder schon los, ne, weil du dir denkst, Scheiße, Feueralarm. Und ich glaube, sowas, so kann man sich's ganz gut vorstellen mit dem Nervensystem, ne, dass das einfach, wenn du schon so lange unter Dauerstress stehst, war bei mir dann auch so, ich hatte dann vor allem Angst am Ende. Ich wollte dann nicht mehr Auto fahren, ich wollte nicht mehr vor die Tür, ich wollte nicht mehr alleine irgendwo sitzen beim Friseur. Also da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann da nicht raus. Und ach, ich hatte dann wirklich, das hat sich dann, so eine Angst kommt dann, glaube ich, selten alleine. Ich hatte dann, ich habe, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, es gab nicht mehr viel, vor dem ich nicht Angst hatte eigentlich. Ne? Und ich glaube, das lag einfach daran, weil ich so krass übergestresst einfach war, über so eine lange Zeit, dass dann einfach keine Resilienz am Ende auch mehr da war, um mit irgendwas umzugehen, ja, um irgendwelchen Belastungen.
Und dieser Kampf- oder Fluchtmodus, Sympathikussteuerung, wie es ja heißt, ist von der Evolution eben für einen Kampf oder für eine Flucht konzipiert. Wann muss man kämpfen und flüchten? Alle paar Tage mal, dann vielleicht für eine halbe Stunde, eine Stunde oder so. Aber viele Menschen heutzutage durch Dauerberieselung etc. sind eben sehr lange, viel zu lange in diesem Modus. Und wie du sagst, das kostet natürlich viel, viel mehr Energie. Und das kann man, wenn man top in Kraft ist, wenn man sich gut ernährt, gut schläft etc., kriegt man es irgendwie hin, sich durchzukämpfen. Wenn dann aber diese Balance, wie bei dir beschrieben, dann dass man nachts eben nicht mehr so erholen kann, dann kann das Kartenhaus auch sehr schnell in sich zusammenfallen.
Ja, und ich glaube, man darf da halt auch genau hinschauen, was einem der Kopf so erzählt. Ne? Dieses Kämpfen ist ja gar nicht notwendig so eigentlich. Also das erzählen wir uns halt dann. Ne? Wir müssen dies, wir müssen das und das muss jetzt noch höher, schneller weitergehen. Und ich meine, wer sagt uns das? Ja, wer zwingt uns, jetzt noch irgendwie Überstunden zu machen oder jetzt noch irgendwie ein anderes Projekt zu machen oder wer zwingt uns, dass wir eben nicht kündigen und sagen, hey, ich mache lieber was ich fühle, so. Also wir erzählen uns immer selber, ja, wir müssen und es muss doch so sein und ich muss doch so erfolgreich und ich darf nicht kündigen und dann stehe ich auf der Straße und dann kriege ich Arbeitslosengeld oder was weiß ich oder lande unter der Brücke, was wir uns da alles erzählen. Das stimmt ja nicht. Ja, also in den meisten Fällen, und ich glaube, das ist total wichtig, da halt schon vorher mit so ganz vielen Dingen, die wir uns den ganzen Tag so erzählen, so aufzuräumen und halt nicht in diese Falle zu tappen, dass es alles so sein muss, ja, und dass wir so viel leisten müssen und ja, was wir uns da immer alles so erzählen.
Wenn ich Menschen beobachte, wo ich erkennen kann, dass die mit Ängsten zu kämpfen haben, dann kann ich immer zwei grundsätzliche Strategien erkennen. Das eine ist, dass man probiert, sie möglichst zu meiden. denn das Gefühl ist erstmal kein schönes und man meidet Aktivitäten, Orte, Situationen etc., um sie möglichst dem aus dem Weg zu gehen. Und andere sagen, ich möchte da jetzt ran, ich möchte da irgendwas ändern, ich stelle mich dieser Angst. Und das sind zwei Extreme. Und es gibt natürlich nicht das Patentrezept, ist immer sehr fallspezifisch. Aber was würdest du aus persönlicher Erfahrung, aber auch mit vielen Menschen in deiner Community, die sich dir gegenüber öffnen, sagen, was ist das Risiko oder der Preis, den wir möglicherweise zahlen, wenn wir immer nur in die Vermeidung gehen und uns immer kleiner machen und die Welt immer enger um uns rum wird?
Also ich habe da jetzt auch super viel mit meinen Gästen in meinem Podcast drüber gesprochen, weil ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, wo auch so viel Verwirrung herrscht, auch gerade so in der Therapie, weil oftmals heißt es ja immer, ja, wir dürfen die Angst nicht vermeiden. Ja, wir müssen uns der Angst stellen, sonst wird die Angst schlimmer und so weiter. Das stimmt natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich hatte mal eine Panikattacke in der U-Bahn, ich fahre jetzt einfach keine U-Bahn mehr, weil ich kriege da wieder eine Panikattacke, ne? Das ist dann verknüpft, U-Bahn fahren ist gefährlich, ist dann irgendwann in meinem Kopf und dann mache ich es nicht mehr so. Und wenn ich natürlich da ganz viele Sachen in meinem Leben habe, dann sitze ich ja irgendwann nur noch zu Hause und mache gar nichts mehr so. Aber das ist natürlich nicht schlau, weil ich mich ja dann total einschränke. Aber was ich jetzt auch so krass aus so Interviews eben bei mir im Podcast oder aus der Community rausgefunden habe, und das war auch das, wo es mir genauso ging, es ist halt auch nicht der Weg, sich ständig zu allem zu zwingen, ja, und sich da voll zu überfordern und immer zu denken, ja, durch die Angst, durch die Angst, durch die Angst, weil ich weiß auch noch, ich saß irgendwann bei meiner Therapeutin und habe auch zu ihr gesagt, ey, ich mache schon alles, ja, ich mache dies, das, das und alles, wovor ich Angst habe, mache ich und mir geht es trotzdem noch schlecht und die Angst wird nicht weniger, ja, obwohl ich es ja mache. Ich dachte ja, die geht weg, wenn ich das mache und genau. So. Und dann hat sie halt auch gesagt, ja, wollen Sie das überhaupt, was Sie da machen? Und dann dachte ich so, krass, krasse Frage, habe ich mir noch nie gestellt, so ungefähr. Und dann dachte ich mir auch so, ja, wieso machst du das eigentlich? Ja, weil ganz ehrlich, ich muss ja nicht. Also und ich glaube, das ist total wichtig zu sehen, ich will wieder U-Bahn fahren, ich will wieder fliegen, ich will wieder dies und das machen, weil wenn, ich muss es nicht. Also und ich glaube, wenn man sich halt erzählt, man muss Sachen machen, dann macht man sich halt auch so einen Druck noch zusätzlich. Und Druck ist immer, entsteht immer Gegendruck und dann bist du halt noch mehr in dieser Zwickmühle. Und ja, manche Therapeuten, aber ich glaube, man darf da auch nochmal einen Therapeuten drauf ansprechen, das empfehle ich eh immer. Therapie sollte schon helfen am Ende und das tut sie eigentlich auch. Also es gibt super viele ganz tolle Therapeuten da draußen und wenn da irgendwas nicht passt, kann man das auch erstens ansprechen oder mal ganz offen sagen, entschuldigen Sie, mir hilft es einfach so nicht. Ne? Weil, also ich hatte eine tolle Therapeutin und wenn ich da was wiedergespiegelt habe, war die halt immer voll dankbar, ja, weil sie auch gesagt hat, wir wollen Ihnen helfen und wenn Sie sagen, es hilft mir nicht, dann machen wir was anderes. So, ne? Und ich glaube, dieses immer konfrontieren, ne? Und dass das schon in so einen krassen Druck ausartet, ist auch nicht der richtige Weg, weil ich glaube, gerade mit so einem überreizten Nervensystem, und das war für mich total wichtig, dass ich einfach mir auch eine Pause gegönnt habe, ne? Dass ich einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal gar nichts mehr. So, ich muss nicht mehr Auto fahren, ich muss nicht mehr einkaufen, ich mache jetzt einfach mal nichts. So, ich bin Typ, ich kann schlecht nichts tun, also ich habe mir dann irgendwas anders gesucht, aber ich glaube, dieses, um dann gesund zu werden, je nachdem, wie schlecht es einem schon geht, das glaube ich dieses, jetzt muss ich mal nichts gerade, ne? Und je nachdem, wie lange ich das jetzt gerade brauche, ist halt voll wichtig. Und dieses permanente, ich muss mich da angststellen, konfrontieren, ich darf nicht vermeiden, ist glaube ich auch echt ein Grund, warum die vielleicht auch nicht weggeht. Ja, also ich glaube, das ist natürlich wie, ne, ein bisschen, muss man abwägen. Aber ich glaube, man merkt das auch selber schon ganz gut. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns irgendwann schon auch wieder diesen Impuls haben, jetzt will ich mich aber mal wieder in der Angst stellen. Ne?
Finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedankengang. Und ich sag mal, was mir im Moment dafür für Gedanken kommen. Es gibt ja dieses Phänomen der Prokrastination, dass man Dinge aufschiebt. Und da steckt ja auch oft eine Angst dahinter. Angst, ein schlechtes Ergebnis abzuliefern, bewertet zu werden und verschiedene andere Dinge. Und die Kernfrage mit dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja unterscheiden zu können, was sagt einem die Angst, was für Argumente flüstert sie einem, dass es total sinnvoll ist, es jetzt nicht zu machen, aber eigentlich tief in einem drin möchte man es machen, weil es ein Will ist, aber die Angst setzt sich drüber. Und wo ist es ein Ich muss? Kannst du da Gedanken teilen, wie du in den konkreten Fällen die Unterscheidung triffst? Was ist jetzt die bremsende Angst, die du eigentlich überwinden möchtest? Und was ist wirklich etwas, wo du gar nicht dahinter stehst?
Ja, ich glaube, das ist ja eine Lebensaufgabe so am Ende. Ne? Also das ist ja was, das beschäftigt uns ja alle immer. So, ich glaube, das ist auch nichts, was du dann so, ah ja, dieses Ding und dann weiß ich genau. Das ist, glaube ich, halt Erfahrung. am Ende, ne, dass du halt irgendwann sicherer in dem wirst, was du willst. Aber das war ich am Anfang auch nicht, weil ich das nicht mehr wusste. Ich habe auch mal gesagt, ja, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, da darfst du halt wieder hinfinden. Und heute ist es halt bei mir sowas, ne, das hat sich aber auch erst so raus entwickelt. Ich spüre es halt im Körper auch, dass, wenn sich was nicht gut anfühlt. Und wenn ich schon merke, okay, ich komme in so eine Schieflage, ich bin vielleicht auch gereizt, es ist mir alles zu viel, ich sage dann lieber einmal zu viel was ab, als zu wenig. Und, ne, weil ich halt weiß, ich bin eher ein Typ, der dann sich da mal viele Termine reinstellt und heute ist halt so, zwei kleine Kinder, ich bin super oft erkältet, ja, weil ich alles kriege, was die kriegen. Also nicht nur erkältet, sondern ich kriege eigentlich alles, was die haben. Und da bin ich halt echt viermal im Jahr bestimmt mit irgendwas ausgenockt. Und dann sage ich auch die Termine ab. Also ich sage dann echt auch, ich bin krank. Ja, und ich, mit Fieber könnte ich sowieso nicht hin. Aber das mache ich halt heute, ja, weil ich einfach weiß, meine Gesundheit geht vor. Und wenn ich eh schon da ein bisschen, ne, angeschlagen bin durch die ganzen Kita-Viren, die ich da abkriege, dann sage ich halt lieber früher nein. Und ich glaube, ja, dass ich das jetzt spüre, so, weil ich einfach ein besseres Körpergefühl entwickelt habe und weil ich achtsamer halt auch bin. Früher war ja dieser gestresste Zustand mal normal. Also da war ich ja immer so drauf eigentlich. Und heute bin ich halt so, ich merke das halt. Und ich glaube, da darf man halt hinkommen. Ich habe jetzt auch keinen, ich versuche immer zu sagen, ja, wie fühlt es sich im Körper für dich an? Fühlt sich das irgendwie eng an und so beklemmend oder sagt in dir auch irgendwas, wo es so kribbelt, wo du denkst, boah, ich würde es eigentlich doch gerne machen. Also ich versuche immer so ein bisschen, ob man mit dem Körper sprechen kann, aber ich weiß auch, wenn man so in diesem Kopf die ganze Zeit auch ist, ich wusste auch, also ich konnte das auch irgendwann nicht mehr so richtig greifen. Und ich glaube, das ist einfach ein Weg und es dauert ein bisschen. Und da muss man sich ausprobieren und vielleicht macht man mal was, was man nicht wollte und merkt dann erst danach, dass es keine so gute Idee war. Aber ich glaube, es geht uns ja allen so im Leben. Also ich glaube, dass das ja auch normal ist. Aber ich spüre das heute und ich versuche halt auch, wenn mich das jemand fragt, immer zu sagen, versuch mal mit dem Körper zu reden, weil in deinem Kopf, ne, das sind halt Gedanken, die dich so ein bisschen selber in den Wahnsinn treiben und dich da selber so ein bisschen veräppeln. Oder dich in den Wahnsinn, ja, verrückt machen. Und der Körper lügt eigentlich weniger oder ja, meistens nicht.
Kann ich zu 100% bestätigen. Und ich denke, ein Element neben Erfahrung ist auch Mut, was dazugehört. Weil es ist immer einfach, sich Argumente pro Kontralisten zu schreiben und was irgendwie rational Sinn macht. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich gegen meine Intuition gehandelt habe, war es immer falsch. Wirklich immer. Und da probiere ich mittlerweile auch einfach nur noch auf meine Intuition zu hören. Und ich gebe dir recht, je mehr man natürlich im Stressmodus ist, desto schwieriger ist es, dieses Gefühl in irgendeiner Form abzugreifen. Aber auch wenn wir es heute noch nicht erklären können, nicht messen können, da ist eine ganz große Intelligenz, Lebensintelligenz in uns, die in kürzester Zeit weiß, was zu tun ist. Und wenn man da wieder hinkommt, das zu hören und dann auch den Mut zu haben, danach zu handeln, dann glaube ich, können wir uns ganz viele Probleme von der Backe halten.
Aber das ist auch so eine Frage, die kriege ich auch voll oft. Da habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen. Woher weiß ich denn, ob es Angst ist oder ob es Intuition ist? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das nächste Problem, das die Leute dann haben. Und da habe ich irgendwann mal einen Tipp gehört, der ist tatsächlich total gut, finde ich. Und zwar, die Intuition sagt eigentlich nur ja oder nein. Und die Angst argumentiert. Und das fand ich halt mega gut, weil genau so ist es halt. Ein Körper, ein Bauchgefühl sagt, nee, ich mache ich nicht, will ich nicht. Und die Angst sagt, ja, aber hier und da. Und dann versucht die dich da raus, da versuchst du dir schon Ausreden zu überlegen, warum jetzt doch nicht. Und dann argumentiert die, nee, das könnte ja passieren. Und so eine Intuition kommt eigentlich voll schnell und die sagt dir halt nur, ja, ich will oder ich will nicht. Und das fand ich echt hilfreich, weil ich finde, das stimmt total. Auch nicht immer, ja, aber oft.
Bevor wir gleich in ein paar Tipps einsteigen, wo dein Buch vollgepackt ist, nimm uns doch nochmal ein bisschen mit. Du hast eine Community von Menschen, die auch erkannt haben, dass sie mit Angst ein Thema haben. Und von außen denkt man ja immer, man selber ist der komische Vogel und alle anderen sind total selbstbewusst und haben solche Probleme nicht. Und ohne jetzt spezielle Namen oder Personen zu nennen, aber gib uns doch mal so einen Überblick, welche Art von Menschen Probleme, Herausforderungen mit Angst haben. Wie alt sind die? Welche Berufsgruppen sind die? Aus welchen sozialen Schichten kommen die? Ist es ein Nischenthema oder betrifft es uns alle?
Also das, glaube ich, kann man nicht sagen. Also ich glaube, klar, bei mir sind jetzt mehr Frauen als Männer überhaupt in der Community, aber ich glaube, die liegt auch so ein bisschen dran, dass Männer sich da weniger trauen oder weniger drüber sprechen. Ich merke aber auch immer, dass immer mehr Männer kommen. Also in meine Kurse, im Mitgliederbereich, in die Workshops und so. Und auch mein Buch, das viele Männer gelesen haben. Also das kann man, glaube ich, schon sagen, sind mehr Frauen. Generell, glaube ich, auch. Klar, wir kennen die Dunkelziffer nicht oder so, aber das sind mehr Frauen. Aber in welchem Alter? Also bei mir melden sich querbeet und auch wirklich viele, auch Ü50, Ü60, auch 20-Jährige. Also ich glaube, das ist, kann man auch nicht an der Schicht oder so festmachen. Also könnte ich jetzt nicht. Ich kenne aber auch aktuelle Statistiken nicht, die irgendwie auf irgendwelchen Studien beruhen, ne, was die da genau sagen. Ich würde mal sagen, die werden wahrscheinlich auch sagen, mehr Frauen als Männer. Aber ob die da ein bestimmtes Alter haben oder so, ich könnte das jetzt nicht so festmachen. Klar sind wahrscheinlich die meisten, die mir jetzt folgen, zwischen 25, 35 und 55, weil ich einfach 43 bin, so ein bisschen in der Mitte. Ne? Das liegt wahrscheinlich aber eher an mir. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn ich jünger oder älter wäre, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass können wir uns, wie sagt man, das kann man nicht sagen, dass jetzt nur Menschen aus einer bestimmten Schicht oder nur Menschen in einem bestimmten Alter das bekommen können. Ich glaube, das ist echt ein Trugschluss, auch so bei einer Depression. Ich habe auch immer gedacht, ja, ich kriege das nicht. So, ich bin super lebensfroh und ich hatte noch nie dass ich gedacht habe, ich komme nicht in die Gänge, so ein bisschen, was man sich ja unter so einem Depressiven vorstellt, ja. Und das hatte ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe dann auch gelernt, es gibt auch eine agitierte Depression. Genau. Und die ist eigentlich noch gefährlicher.
Schwerer zu erkennen.
Und vor allem, weil die Leute dann halt auch auf noch dumme Gedanken kommen, die sie vielleicht dann auch noch, wo sie noch den Drive haben, irgendwas umzusetzen. Als wenn du halt, sag ich mal, so ein, ich weiß gar nicht, normale Depression oder wie man es dann am Ende nennt, ja. Ne, die dann im Bett liegen und die nicht mehr so richtig rauskommen. Ja. So. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, auch vielleicht für jemanden zu wissen, weil ich auch selber nicht dachte, dass ich eine Depression habe lange. Also klar, ich habe dann schon erkannt, boah krass, ich bin so deprimiert und ich hatte halt auch irgendwann so eine krasse Schwere, wo ich mir dann dachte, okay, ich weiß, warum Menschen mit Depressionen sagen, sie können damit nicht leben, weil du es halt echt fast nicht aushalten kannst. Bei mir kam das Gott sei Dank in Wellen. Also es gab dann immer Phasen, wo das Gefühl wieder wegging, so. Aber da ahnte ich schon, dass das halt echt keine witzige Sache ist, ja, und dass es jetzt echt was ist, was behandelt werden muss. Aber ja, das mit dieser agitierten Depression, das fand ich auf jeden Fall für mich auch noch total wichtig, das vielleicht auch Leuten mitzugeben, ja, dass du halt auch einfach wie so ein Duracell-Hase sein kannst. Und so war ich eher. Also so eine permanente, wie kurz vorm Platzen. Ich habe das auch immer wieder in der Therapie damals gesagt, ich kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, aber ich habe mich echt, also nicht nur so hibbelig, so wie man sich das vorstellt, sondern ich war so, wie als wäre ich kurz vorm Platzen. Ich konnte das echt anders nicht ausdrücken, aber das fand ich auf jeden Fall spannend, dass es auch sowas gibt und dass man da auch auf jeden Fall auch Hilfe bekommt, aber dass die Leute, wenn sie halt merken, ihnen geht's nicht gut, einfach mal lieber einmal zu viel zum Arzt und einfach mal erzählen, ne, was hat man so und dass da auch nicht immer dieses, ich komme nicht mehr aus dem Bett sein muss.
Absolut. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Wir hatten hier, das ist schon über 2 Jahre her, ich verlinke die Episode in Michael Trautmann, der eben diese agitierte Depression hatte, da sehr offen drüber gesprochen hat und der genau dieses Missverständnis, was viele Therapeuten heute auch noch gar nicht so unterscheiden können, weil man einfach, wenn man bestimmte Phänomene oder Verhaltensweisen nicht hat, wird man sofort auf was anderes untersucht. Und bei ihm war es so, dass er bis zum letzten Tag auf Bühnen stand, Workshops gegeben hat etc. Und bei ihm, um das jetzt nur kurz abzuschließen, bei ihm war die verkürzte Herleitung, dass er sein Leben lang immer nur die positiven Gefühle zugelassen hat und die negativen immer unterdrückt hat. Und das war sein Pfad da rein, dass er dann in diese agitierte, in diesem Fall Depression, reingeschlittert ist.
Aber wusste ich auch nicht, ist glaube ich nämlich auch ein wichtiger Punkt, dass meine Therapeutin damals auch gesagt hat, auch unterdrückte Trauer, es mündet oft in einer Depression. Und das war mir auch nicht so klar. Unterdrückte Gefühle und deswegen ist es, was ich total unterschreiben kann. Also ich habe in meinem Leben auch negative Gefühle gefühlt, ich hatte auch Liebeskummer oft und so, aber ich habe irgendwann mal damit angefangen, ja, Sachen dann relativ schnell wieder ad acta zu legen und immer so, okay, nee, jetzt machen wir weiter. Und das hat sich echt krass gerecht, also das war mir so gar nicht bewusst, ja, dass ich da so viel weggedrückt habe, weil ich einfach dachte, okay, schnell, schnell, jetzt Leben muss weitergehen. Auch gar nicht so, dass ich, weil ich dachte, so, ich habe jetzt irgendwie Angst vor diesen Gefühlen oder so. Ne? Es war eher so dieses, keine Zeit dafür so. Mhm. Und das ist total krass. Also das fand ich auch so ein Learning, was sie mir dann gesagt hat, ne, mit unterdrückter Trauer. Manche, bei mir war es jetzt nicht, da war es eher eine Trennung und nicht, dass der Mensch verstorben ist. Aber ja, auch ist, glaube ich, dann egal, ne, was für eine Art von Trauer das dann ist. Du kannst so ganz viel trauern und dass es voll wichtig ist, ja, diese Trauer. Und das, da kommt man ja nicht drauf. Ja? Ja. Man denkt ja so, es wäre schlau, schnell weiterzumachen und die negativen Gefühle nicht zu fühlen. Aber das hat voll wichtig ist für den Körper und so und für den Kopf. Und was das macht, wenn du das nicht machst, fand ich voll den krassen Aha-Moment.
Ja, ja. Absolut. Ich möchte nochmal zu dem zurückkommen, meine Frage davor, ob man es irgendwie eingrenzen kann. Und du hast eigentlich meine Hypothese bestätigt, dass es eben nicht spezifisch für irgendeine Altersgruppe oder irgendeine Einkommensschicht. Man könnte ja sagen, die Menschen, die genug Geld haben, haben keine Sorgen mehr vor Verlust oder wie auch immer. Es stimmt alles nicht. Also ich erlebe es auch, dass in allen Gruppen diese Ängste vorhanden sind. Und deshalb, wer zuhört und sich da in irgendeiner Form von dem, was du erzählst, auch angesprochen fühlt, es gibt Millionen andere Menschen da draußen. Und das erleichtert erstmal die eigene Situation nicht, aber ich finde es immer schön zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der irgendwie eine Macke hat, in Anführungsstrichen, sondern dass viele andere auch gibt. Lass uns mal zu ein paar konkreten Tools gehen. Du hast ein wunderschönes Buch geschrieben, es hat den Untertitel 33 Sätze gegen Angst und Panik. Da kann man jetzt vermuten, ja, es, sich nur so einen doofen Satz aufzusagen, kann das was ändern? Und ich kann selber sagen, es kann was ändern, weil ganz viel hat ja mit der Perspektive zu tun, wie man auf Dinge guckt, was man zulässt für Gedanken, wie man sie einordnet, etc. Und das ist wirklich eine wunderschöne Sammlung. Wir können leider nicht alle 33 durchgehen, weil jeder ist wirklich sehr, sehr wertvoll und wirklich ganz tolle Zusammenstellung. Aber ich habe mir ein paar rausgepickt, wo ich glaube, dass wir da alle sehr viel mitnehmen können. Der Satz Nummer 3 heißt, Wahrscheinliches ist wahrscheinlich. Das klingt erstmal total banal, aber ich finde den richtig deep, diesen Satz, weil die Grundlage von Angst ist ja oft eine Fehleinschätzung, total, wie wahrscheinlich etwas ist, wie hoch das Risiko ist. In unserem Kopf ist es gerade total kurz davor zu passieren. Und wenn man sich aber mal Statistiken ansieht, auch nur den logischen Menschenverstand anschmeißt, was man oft in einer Angstsituation eben nicht tut, dann sieht man oder kann man dem Ganzen auch sehr viel von der Intensität nehmen. Wie sieht sowas heute bei dir konkret aus, wenn du von einer Situation wärst, wo du merkst, da kommt vielleicht eine irrationale Angst, eine Überschätzung des Risikos auf? Was passiert da in deinem Kopf, dass du sagst, nein, ich gehe jetzt auf die Wahrscheinlichkeiten, auf die Statistik? Und ich frage das deshalb, weil ich habe Menschen auch in meinem erweiterten Umfeld, die wissen grundsätzlich so Statistiken, aber es hilft einem in dem Moment, wenn man halt denkt, ja, aber ich bin halt die Ausnahme, es ist irgendwie alles anders. Also wie schaffen wir es, wenn es konkret ist, diese Ratio anzuzapfen und uns nicht von der Amygdala, der Drama Queen in unserem Gehirn einfach wegtragen zu lassen? Kannst du uns ein bisschen aus der Praxis berichten?
Also ich glaube, da spielen ein paar Sachen noch mit rein. Bei mir ist es natürlich heute so, und das erzähle ich auch immer wieder, weil die Leute sich das irgendwie nicht vorstellen können. Ja, wie bist du es denn genau losgeworden, die Angst, dass du die jetzt heute gar nicht mehr hast? Und ich finde es immer witzig, weil oftmals wollen mir die Leute, ne, ich halt, heute habe ich wieder einen Post auf Social Media hochgeladen, der ist in der Gegenwart geschrieben. Oder manchmal teile ich halt so Situationen von früher, die ich irgendwie nachstelle, um das deutlich zu machen, ne? Weil ich habe mich da nicht gefilmt. Also ich weiß, filmen sich heutzutage Leute so, aber ich finde das irgendwie komisch. Ich finde es dann noch besser, das irgendwie nachzustellen. Ne? So war es halt damals. Und dann kriege ich halt oft Kommentare, ja, dann du hast es ja doch noch. Ne? So, ich wusste doch, dass du es noch hast. Ich wusste, dass du immer sagst, du bist geheilt, aber bist du gar nicht. Und das finde ich eben witzig, dass die Leute das einfach nicht glauben können. Ne? Oder ganz viele einfach nicht glauben können, dass man das loswerden kann. Und ich habe das am Ende umgelernt. Und zwar nicht über 4 Wochen, sondern halt über Jahre. Ja. Und ich sag mal, ein ganzes Jahr, wo ich schon so ein bisschen gesagt habe, was total ausschlaggebend war, wo ich auch nichts anderes gemacht habe, als in diesem Jahr, als mich zu heilen, so ungefähr. Als 100 Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, Kurse zu machen, selber mega viel geschrieben in der Zeit, wo auch viel aus meinen Büchern jetzt, also von früher, von diesen ganzen Notizen ist. Und da habe ich echt nichts anderes gemacht. 24 Stunden am Tag, so ungefähr. Und dann habe ich halt immer wieder anders gehandelt. Ja, und am Anfang ist natürlich die Angst immer noch da. Das ist so ein bisschen wie Pavlovsche Hund, Reizreaktion. Ja, da war halt der Reiz, ich wieder Angst. Wieder da, ich wieder Angst. So. Und dann habe ich halt immer wieder, bin ich dann dazwischen. Ja, okay, weißt du doch, so und so. Habe meine Gedanken wieder sortiert. Ist es jetzt wirklich die Realität oder habe ich nur von einer Sache Angst, die nicht passiert? Ich glaube, das Beste ist halt am Fliegen. Ne? Dieses immer wieder in das Flugzeug steigen, Herzrasen, Schweißausbrüche, nein, wir stürzen ab und so. Ich habe mir das halt einfach ganz oft immer wieder gesagt und es ist dann so die Neverending Story. Bin natürlich dann geflogen, ja. Ich glaube, da ist halt auch ein Thema, diese Sache dann nicht zu machen, ist halt auch mit der Vermeidung, weil dann lernst du ja nicht, okay, ich habe es überstanden, ich habe es geschafft, ich habe da eine Atemübung gemacht, ich habe mir da was zurechtgelegt, weil ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, natürlich nicht nur den Gedanken zu sagen, da passiert schon nichts, sondern dass du auch lernst, dich selber zu beruhigen. Ne? Da sind ja in dem Buch 100.000 Sachen drin und auch hinten. Ich glaube schon, dass du halt in dieser Situation dann was hast, wo du dich dran festhalten kannst und wo du dann sagst, okay, ich bin da, ich bin da vielleicht mit Angst reingegangen, aber ich habe halt gesehen, krass, die Angst nimmt ab, ich habe mich selber beruhigt, so. Und dann machst du es halt wieder. Und dann machst du es halt wieder. Und dann machst du es halt wieder. Und das waren halt sehr, sehr viele Male in sämtlichen Bereichen meines Lebens, wo ich einfach immer wieder Angst hatte. Und irgendwann, aber das ist eher so schleichend, ne, merkst du dann, okay, krass, ich habe gar nicht mehr so viel Angst wie vorher. Und irgendwann war es halt weg. So, und das ist bestimmt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und jetzt müsste ich mich anstrengen, um Angst zu kriegen. Und das kann ich auch. Also ich merke das dann schon, ne, wenn ich jetzt wieder, ich bin ja so ein Angst vor Krankheiten-Typ. Also das war ganz lange Zeit ein Riesenthema. Und das ist natürlich heute auch, das kannst du halt nicht ausradieren, sag ich mal, wie so eine Flugangst, weil die hast du irgendwann so eigentlich überstanden. Aber so eine Krankheit, ich meine, du hast ja immer was, dein Körper lebt halt, ja.
Es wird auch irgendwann mal irgendwas kommen, das weiß man ja.
Und ich meine, ne, dann hast du natürlich wieder ein Symptom und hast dann wieder dieses, okay. Und was ich halt immer als allererstes empfehle, was ich halt früher gemacht habe, ich habe halt stundenlang gegoogelt, ja, und habe halt alles Mögliche mir rausgesucht und war dann total panisch und habe alles kontrolliert und also da gehe ich halt gar nicht mehr rein, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt...
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Weil auch da, jeder weiß eigentlich, dass es nicht gesund ist, zu googeln. Jetzt ist ja ChatGPT noch als Ergänzung, wo die Verwirrung ja teilweise noch größer wird, je nachdem, welche Prompts man auch gibt, wie geschult man da ist. Was kannst du jemandem, der grundsätzlich weiß, es macht keinen Sinn, ist aber trotzdem, wenn die Angst kommt, wenn das Symptom da ist, sich dabei beobachtet, als ob man ferngesteuert wäre, es wieder zu tun. Wo kann man ansetzen? Was kann man für ein Hilfssystem um sich herum bauen, dass man es nicht mehr tut?
Da hatte ich auch so eine geile Podcast-Folge dazu gemacht. Die fand ich, die wurde gar nicht so gut gehört, aber die fand ich so geil, weil das
dann
genau,
sie hier nach.
Weil das nämlich genau das die Frage ist. Weil ich mir dachte, okay, die Leute wissen ja, dass sie nicht googeln sollen oder so ein Verhalten machen sollen. Sie machen es trotzdem. Warum machen sie es denn trotzdem? Ne? Dann habe ich da voll gute Tipps gegeben. Dachte ich mir, boah, das ist jetzt das, was die Leute alle interessiert. Ne? Vielleicht ist es auch einfach nicht so rübergekommen. Aber und das fand ich nämlich so einen krassen Tipp. Was du ja eigentlich möchtest, wenn du googelst oder wenn du halt irgendeine Verhaltensweise, auch Alkohol, Schokolade, ja, you name it, das kann ja alles sein. Du willst ja ein Bedürfnis stillen damit, ja. Und da musst du erstmal fragen, was ist das überhaupt so? Und beim Googlen ist es halt Sicherheit. Ja, du willst ja eigentlich Sicherheit, total bescheuert. Du weißt doch, dass Googlen sagt, das ist halt ein Algorithmus. Also wieso soll dir Google sagen, dass du nichts hast? So, ja, das macht er ja nicht. Dir geht's ja danach immer schlecht. Also ich glaube, dieses, okay, eigentlich sehne ich mich irgendwie nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Bestärkung. So, und dann versuche ich halt, das mir selber zu geben und halt nicht Google zu fragen. Und das ist bei Schokolade, das ist bei mir halt auch so krass. Ich merke das auch. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der eine ganze Tafel Schokolade essen würde. Einfach, weiß ich, da habe ich mich irgendwie schon immer im Griff oder habe das auch noch nie gemacht. Aber dieses Bedürfnis nach was Süßem ist ja oft aus so einem Stress. Ja, oder Alkohol trinke ich jetzt super wenig, weil ich jetzt auch super lang gestillt habe und so. Aber ist ja bei Männern oft so ein Klassiker, ja. Die kommen nach einem stressigen Tag nach Hause. Oh, jetzt belohne ich mich aber mal hier mit dem Feierabendbier. Ja, weil der Tag war ja so stressig. Und eigentlich wollen die halt runterkommen. Ne? Mhm. Bei Alkohol ist es ein bisschen tückisch, weil das macht es ja tatsächlich mal für 1-2 Stunden. Das ist das Problem am Alkohol. Ja gut, Schokolade auch, nur, da werden ja irgendwelche Endorphine ausgeschüttet. Aber das ist immer, glaube ich, das tückische. Kurzzeitig denkst du, geil, Problem behoben so ungefähr. Und danach kriegst du halt dann die Quittung, ne? Weil es natürlich nicht behoben ist, sondern es ist einfach nur verschoben. Und ich glaube, wenn man sich das halt öfter fragt, bevor man so Sachen macht und dann halt versucht, sich einen Ersatz zu suchen, weil ich glaube, das ist total wichtig, was anders zu machen statt dem Googlen, was anders zu machen statt die Schokolade zu essen, weil du willst ja, du hast ja so ein krasses Bedürfnis danach und ich glaube dann einfach zu sagen, ja mach's halt nicht, ist halt für den Menschen voll schwer oder so, ne? Auch mit dem Rauchen, also ich, Gott sei Dank rauche ich schon seit 20 Jahren nicht mehr, aber ich habe halt mit 22 aufgehört und ich habe nicht so lange geraucht, 4-5 Jahre und ey, mir ist es so krass schwer gefallen. So, also ich kann das, weiß das heute noch. Mein Mann hat auch mit 30 aufgehört und wir erzählen uns heute noch, wir müssen immer so lachen. Wir haben Träume immer noch, dass wir wieder angefangen haben zu rauchen. Ich freue mich heute noch, nach 22 Jahren oder so. Und ich bin immer so also ich bin dann so verzweifelt, ne, dann im Traum, dass ich mir denke, wie konntest du nur? Und du kannst und dann, also das ist ein richtiger Struggle, den ich dann nachts habe und morgens, weil es echt so ein krasses Erlebnis für mich war, ja, weil ich weiß eben, wie schwer das ist. Deswegen, wenn jemand zuhört, du kannst nicht einfach so, ja, hör halt auf, ja, mach's halt nicht. Ne? Das ist halt nicht so einfach, aber wenn du halt irgendwie, was mir geholfen hat beim Rauchen zum Beispiel, sage ich auch oft, okay, heute rauche ich nicht. Ich glaube, das ist ein Riesending. Heute trinke ich das Bier nicht, heute esse ich die Schokolade nicht, heute google ich nicht. So, und am nächsten Tag wieder. Und dann waren es halt irgendwann 4 Wochen, 6 Wochen und dann wird das halt dein neues Normal oder deine neue Routine. Ne? Und beim Rauchen ist es ja Gott sei Dank so, irgendwann hast du es halt los. Ja, dauert manchmal weniger, manchmal länger, manchmal hast du auch Rückfälle. Ich habe auch wieder angefangen, 2 Mal. Aber ich glaube, dieses halt dranbleiben und es halt immer wieder versuchen und so lange halt, bis es dein neues Normal ist.
Und was ist deine Ersatzbeschäftigung, wenn du googeln möchtest, ob dein Symptom schlimm oder nicht schlimm ist?
Also ich zum Beispiel, wenn ich habe ja auch 2 kleine Kinder, da ist immer schwierig, sich Zeit für sich selber reinzuquetschen. Mhm. Aber ich mache dann halt eine Meditation. Mhm. Total, also das mache ich sowieso sehr oft, wenn ich mich nicht so richtig im Lot fühle oder wenn ich auch müde bin. Also ich finde, das hätte ich auch nie gedacht. Das ist, glaube ich, auch ein Megatipp für Leute mit Schlafstörungen. Du kannst ja in so einer, ich mache immer so eine geführte Meditation, wenn du dann in so einen Halbdämmerschlaf oder Powernap oder wie man es auch nennt, kommst, du bist ja danach voll fit. Also so ging es mir. Ich war dann immer voll überrascht, so krass. Hey, diese 10 Minuten, das hätte ich ja vorher nie gedacht, dass mir die so helfen, um dann besser über den Tag zu kommen. Man macht es halt einfach nicht. Also klar, braucht vielleicht auch ein bisschen Übung, ja. Mhm. Bis du halt da in diesen Entspannungsding reinkommst. Aber das ist halt das, was ich mache. Mhm. Und ja, wenn es jetzt Schokolade oder Alkohol ist, dann würde ich halt was anderes vielleicht dafür nehmen. Ne? Irgendwie 2 Datteln essen, was immerhin noch besser ist. Oder ich trinke irgendwie ein Bier mit 0,0 Alkohol. Oder ich weiß es jetzt nicht, ist jetzt nicht mein Thema, aber da muss man, glaube ich, gucken, was kann ich ersetzen und kann das erstmal so machen. Ich glaube, beim Rauchen sagen dann viele Kaugummi oder anderes, dass sie halt einfach versuchen, irgendeine andere Handlung auch erstmal zum Übergang zu machen und dann halt gucken, wenn es Stress ist, und meistens ist es Stress, also eigentlich bei allem, was ich tue, ich will immer Stress reduzieren, dann kann natürlich sowas wie eine Meditation, einmal um den Block gehen, mal durchatmen, Sport, aber klar, das ist dann halt oft so, da müsste ich halt sofort sagen, okay, und jetzt Sport ist dann halt auch immer schwierig. Aber ich glaube, Sport ist auch ein Riesenthema. Es hat mir voll geholfen, auch generell mich wohler zu fühlen und auch energielos zu werden und so. Ich glaube, es ist oft auch unterschätzt. Klar, sagt die jeder, aber machen tut man es dann trotzdem nicht.
Jetzt ist das eine ja, wenn man irgendwo ein Symptom oder so hat, ob man googelt oder nicht, aber da steckt ja eine größere Angst dahinter. Und du hast gesagt, du kennst diese Angst und viele, viele Menschen, ob sie sich jetzt wirklich dann jede Woche deswegen zum Arzt gehen oder ob sie gar nicht zum Arzt gehen, gibt ja verschiedene Ausprägungen, aber es ist ja ein Thema, Krankheit, die Angst vorm Tod etc. Was kannst du Menschen unabhängig davon, ob sie jetzt googeln oder nicht oder ob sie da diese Stärke im Konkreten haben, aber wie können wir insgesamt diese Angst, diese Sorge etwas runterregulieren? Dass Krankheit, die Angst davor, nicht so eine dominante Position in unserem Gefühlsleben spielt.
Ach ja, ich glaube, diese Angst vor dem Tod, ne, wenn ich das wüsste, die habe ich natürlich auch irgendwo noch. Ich glaube, das ist auch menschlich. Also ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht die Illusion machen, dass wir die ganz loswerden. Aber ich glaube halt, das ist schon auch ein Gesellschaftsthema, weil bei uns natürlich da ganz anders mit umgegangen wird, mit dem allgemeinen, ne, Angst vor dem Tod. Weil natürlich steckt das am Ende dahinter. Ja, vor allem, ja, wir haben eigentlich am Ende Angst vorm Tod meistens oder vor Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen der Gesellschaft geschuldet, wie wir da halt damit umgehen. Bei uns wird das immer alles ein bisschen weggedrückt und keiner beachtet das so. Und das ist, glaube ich, auch nicht so förderlich. Aber was mir halt geholfen hat, ich habe so ein bisschen eine andere Perspektive da mittlerweile drauf. Also ich weiß halt, dass das Konzept Leben nur mit dem Tod funktioniert. Also ne, das geht ja gar nicht anders. Also und das habe ich halt so krass verstanden, das hatte ich halt lange nicht verstanden, weil wenn du nicht sterben würdest, könntest du auch gar nicht leben. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere und stell dir mal vor, du würdest ewig leben. Das wäre eigentlich viel schlimmer, glaube ich. Also das, ne, dieses, du würdest erstens mal ja nie, es würde ja nie was passieren in deinem Leben. Du würdest wahrscheinlich keine Kinder kriegen, du würdest nicht heiraten, du würdest ja immer denken, ja, mache ich morgen so. Also das würde ja auch irgendwie gar nicht funktionieren und was ich dann auch immer hatte, den Gedanken, oder stell dir vor, alle anderen sterben, nur du nicht. Das ist ja eine totale Horrorvorstellung. Also ich glaube, das hilft mir halt einfach, einen anderen Blickwinkel darauf auf das Ganze zu haben. Klar habe ich dann auch keine schlauen Tipps oder so, wenn halt Kinder sterben. Das finde ich auch ganz schlimm. Also da habe ich auch nichts zu sagen, was es besser machen könnte. So, ich glaube, manche Sachen sind halt auch einfach scheiße und die kann man sich auch nicht schönreden. Aber ja, ich sag mal, dieses ganze Konzept Leben und Tod macht natürlich am Ende für mich schon Sinn. Mir wäre natürlich auch lieber, wir würden alle erst mit 90 sterben. Mhm. Das würde für mich noch mehr Sinn machen. Aber ja, also ich versuche da halt so ein paar andere Perspektiven drauf zu werfen und natürlich die Akzeptanz, dass du nicht alles kontrollieren kannst in deinem Leben, ist, glaube ich, halt auch wichtig, weil kannst du halt nicht. Und ich glaube, beim Körper gerade so denken wir halt oft, ne, wir könnten. Und klar, du kannst gesund leben und so, das versuche ich auch. Also ich versuche schon alles zu tun, ohne da jetzt in ein Extrem zu fallen, aber um halt nicht krank zu werden. Aber du weißt es halt trotzdem nicht hundertprozentig. Ne? Und mit diesem Restrisiko musst du halt leben.
Ich habe auch lange, wie du sagst, das Thema komplett weggeschoben für mich und ich habe zwei Hunde, einer davon ist letztes Jahr gestorben und es war aber schon 5 Jahre früher mal kurz davor, dass er stirbt. Und dann, jetzt wer keinen Hund hat, kann das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, aber für mich war das ein sehr wichtiges Lebewesen. Und dann habe ich mich, als es eben die Frage war, ob man ihn bald einschläfern muss, auch sehr intensiv mit dem Tod beschäftigt. Und jetzt nicht nur mit dem Hund, sondern in der Konsequenz dann auch mit Menschen, die mir wichtig sind etc. Und ich persönlich, und das ist kein Patentrezept für jeden da draußen, aber ich habe mit dem folgenden Gedanken, so wie du gerade gesagt hast, du hast das Konzept verstanden. So, und ich habe da auch so einen Aha-Moment gehabt, der mir wirklich geholfen hat. Und der ist, ändern können wir es nicht. So, aber was kann man aus dieser Situation denn im Heute machen? Und für mich war die Ableitung, die einzig sinnvolle Ableitung aus der Endlichkeit des Lebens ist, dass man die Zeit nicht verschwendet.
Ja, geht
dass
mir man genauso.
Dankbar und demütig jede Sekunde, jeden Tag, jeden Moment nutzt. Und das heißt nicht, dass man in die Hyperoptimierung alles immer nur irgendwie sinnvoll machen. Aber das ist für mich, wenn man es wirklich zu Ende denkt, die einzige Ableitung, die man kontrollieren kann. Denn es ist begrenzt und ich gebe dir recht, 90 wäre schön, ist 100 noch schöner als 90? Oder also wo ist die Grenze? Und man hört ja auch immer wieder von Menschen und das ist tragisch, wenn man weiß, man hat noch 5 Jahre zu leben zum Beispiel, sagen die, wenn man das hört, ist ja ganz furchtbar. So, wir haben jetzt statistisch gesehen vielleicht noch 40 Jahre oder 45, wenn ein Schicksalsschlag kommt, vielleicht auch nur noch ein paar Tage oder Wochen oder Monate, aber im Vergleich gesehen ist es ja kein Unterschied. Wir wissen, dass wir noch x Jahre haben. Die Endlichkeit ist allen klar und je älter man wird, desto näher kommt der Punkt statistisch gesehen. Aber ich finde, wenn man aus diesem für viele bedrückenden Konzept, das Leben ist ableitet, dass man das Leben jetzt so lebt wie nach den Werten, dass man Menschen gut behandelt, dass man einfach die Dinge macht, die einem wichtig sind, dann kann man sich am Ende keine Vorwürfe machen.
Nee, den Gedanken hatte ich auch. Also das ist, glaube ich, da kommen wir dann alle irgendwann mal drauf, hoffentlich. Aber den hatte ich halt genauso, ne? Dass du sagst, okay, was kannst du jetzt machen? So, das war dann auch mein Gedanke, dass ich mir dachte, ja, okay, es ist so, aber was kannst du machen? Was ist jetzt der beste Weg, damit umzugehen? So, ne? Und ich glaube, das ist natürlich genau das, was du gesagt hast, dass du einfach lebst, solange du halt lebst. Und ich glaube, dass das auch der Sinn ist. Ja, ich glaube, auch der Sinn des Lebens ist halt Leben. Und ich glaube, dass das total einfach eigentlich ist. So klingt so. Klar, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus, aber ja, aber das versuche ich auch.
Ein weiterer Satz von den 33, der mir direkt ins Auge gesprungen ist, heißt: Hallo Angst, komm doch herein. Und das kann für Menschen, für die Angst im Moment sehr präsent ist, fast schon wie eine Provokation wirken, weil man will sie ja eher loswerden und jetzt sagst du, komm doch rein. Und wenn man dann reinliest, dann geht es eben darum, dass Angst ja auch oft eine Botschaft hat. Und wenn man sie gar nicht ranlässt, sich direkt mit Social Media Konsum oder Alkohol oder was auch immer ablenkt und da gar nicht hinguckt, dann kann man auch Botschaften überhören, die vielleicht sehr sinnvoll wären. Wie kann uns das gelingen? Auf der einen Seite wollen wir das Gefühl nicht fühlen, weil es störend ist, weil es nervig ist, weil es irgendwie unschön ist und auf der anderen Seite trotzdem die Botschaften empfangen. Was kannst du da Menschen mitgeben, warum es sinnvoll ist, sie trotzdem ab und zu auch mal richtig nah an sich ranzulassen?
Ja, also ich glaube, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, dieses manchmal haben wir vielleicht auch Angst, weil wir Sachen tun, die wir nicht tun wollen. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ist jetzt so ein banales Beispiel. Ja, wenn du halt immer vorm Treffen mit deiner Schwiegermutter dir da schlecht wird und du das Gefühl hast, du willst da gar nicht hin und das ist alles ganz schlimm, dann steckt da vielleicht was dahinter, ja. Und dann ist es vielleicht auch eine Botschaft, entweder geh da nicht hin oder sprich mal über was. Oder, ne, also ich glaube, dieses ist jetzt Klischee. Ja, die Schwiegermutter ist bei mir Gott sei Dank überhaupt gar nicht so, aber mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Kann natürlich auch irgendeine Verabredung sein mit einer Freundin oder irgendein anderes Familienmitglied oder der Job, ja, wo du jeden Morgen einfach aufwachst und eigentlich gar nicht hingehen willst. So, und ich glaube, da ist es total wertvoll, das Zeichen zu gucken, was ist denn da eigentlich, warum will ich da nicht hin, kann ich da was ändern? Ist es vielleicht soweit, mir was anderes zu suchen oder hilft vielleicht auch nur ein offenes Gespräch? Also ich glaube, da lohnt sich halt immer mal hinzuhören. Und ich glaube, wir denken halt auch oft, und das fällt mir bei mir auch so krass manchmal auf, wenn ich so Themen habe, wo ich dann ständig davon träume, teilweise über Jahrzehnte, ja, und es immer mit mir so rumschleppe und ich da nie so richtig hingeguckt habe und irgendwie schwelt das so immer und ich so das Gefühl habe, ja, irgendwas ist da, aber ich weiß nicht genau was, ja, dann ist es ja auch nicht, wir können es ja manchmal auch nicht sofort lösen. Und ich finde es aber spannend, mir ist es in den letzten Jahren öfter mal passiert, aber da habe ich auch kein Rezept, dass ich dann weiß, okay, jetzt weiß ich, wo es herkommt oder jetzt kann ich das Gefühl greifen. Ich glaube, was total wichtig ist, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal kommen dir so Gefühle in so Momenten hoch, wo es eigentlich gar nicht passt und wo du dann denkst, so, boah krass, wo kommt das denn jetzt her? Und ich glaube, wir Frauen sind da noch so ein bisschen mehr am Wasser gebaut, aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der oft weint. Und wenn mir da mal die Tränen kommen wegen irgendwas, dann bin ich schon eigentlich voll hellhörig. Und ich glaube, da ist es dann halt voll wichtig, das nicht schon wieder wegzudrücken oder abzutun oder ja, jetzt stell dich nicht so an oder ich habe jetzt hier keine Zeit dafür. Sondern wenn man da so ein bisschen hinhört, so ging es mir in den letzten Jahren oft, da kamen dann so Sachen raus, ne, auch die von voll lange zurückliegen, was dann so dahinter, also wenn man sich selber mal so fragt, okay, was fühle ich, also in so einen inneren Dialog mit sich geht so ein bisschen, ne, so okay, was fühle ich jetzt, wieso fühle ich das, warum ist das eigentlich gerade ein Problem? Und dann manchmal sagt der Körper dann so Sachen oder der Kopf oder dann deine Seele oder wer immer das dann auch ist, ja, was ich total, was ich auch ein bisschen im Buch beschreibe, was ich total spannend finde, so, ja, was dann so aus dir rauskommt, ja, aus dem Unterbewusstsein, wenn du halt doch mal so ein bisschen hinhörst, ja, und mal so ein bisschen das Gespräch mit dir selbst aufnimmst, sozusagen.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen, gerade dieses nicht zur Situation passend macht es natürlich noch tückischer, weil wenn man in einer banalen Situation gerade ist dann und denkt, es muss mit dem hier zusammenhängen, dann unterschätzt man das Gefühl oder das Symptom natürlich noch stärker. Aber oft ist es zumindest, kann ich das bestätigen, dass es einen ganz anderen Kontext hatte. Bei mir war es zum Beispiel so vor, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich hatte es eine Situation, wo ich auf Geschäftsreisen mich an Flughäfen oder dann im Hotel extrem traurig gefühlt habe, so dass ich auch weinen musste. Und ich konnte es überhaupt nicht zuordnen, weil ich war glücklich und alles. Hatte aber dann, um das abzukürzen, kann ich an anderer Stelle mal ausführlicher erzählen, gesehen, dass das die einzigen Situationen waren, wo ich überhaupt mal nachgedacht habe in der Zeit, weil mein Leben so voll war, privat, beruflich etc., dass das die Situationen waren. Es lag nicht am Reisen, es lag auch nicht am Hotelzimmer und nicht am Alleinesein, sondern es war die einzige Zeit, wo überhaupt Emotionen hochkommen konnten. Und das hat mir für andere Bereiche im Leben sehr, sehr spannende Signale gegeben.
Voll, und ich finde auch gerade mit Kindern so, glaube ich, ne, das geht uns allen so, wenn du Kinder hast, was dir da selber so hochkommt, manchmal, ne, erstmal so Déjà-vu ist oft oder so, ja, wie das halt in der eigenen Kindheit war, jetzt wenn ich meinen Mann mit meinen Kindern sehe und so, ne, und das, ich glaube, das weckt dann auch viel, ja, und dann kommt da vielleicht auch mal was hoch, was natürlich schon zur Situation passt, aber das finde ich total, ja, krass, was mir auch oft Leute so widerspiegeln, ne? Wenn du halt Kinder hast und dann deine eigene Kindheit einfach irgendwie nochmal so nicht wiedererlebst, aber wenn dir einfach so Sachen einfallen, ne? Das finde ich total spannend, da auch mal hinzuhören.
Ich würde mit dir gerne noch über eine spezielle Ausprägung von Angst sprechen und das ist Perfektionismus. Viele Menschen würden das gar nicht als Angst beschreiben, sondern eher als Tugend. Sie brüsten sich damit, dass ich so perfektionistisch bin und also nicht ich gar nicht mehr, Gott sei Dank, aber empfinde es als etwas Gutes. Jetzt wissen wir aber, dass ganz oft eben Ängste dahinter stecken. Wie ist deine Perspektive auf das Konzept? Du bist selbst Unternehmerin, du hast einen Anspruch an deine Arbeit etc., aber wie ist deine Perspektive auf Perfektionismus als Konzept und wo sagst du, da müssen wir aufpassen, gerade wenn man ein ängstlicher Mensch ist, dass einen das nicht komplett vereinnahmt?
Ja, ich glaube, die Frage ist immer, was dahinter steckt, ne? Und es ist halt immer die Angst vor Ablehnung am Ende, dass du halt immer das Gefühl hast, du darfst es, ja, du bist nicht gut genug, wenn du das jetzt nicht perfekt machst oder irgendeiner lehnt dich ab. Also ich glaube, das ist ja das A und O, dass dann irgendeiner da draußen ist, der dann sagt, ne, ist aber jetzt nicht gut genug, so. Und da ist, glaube ich, das Thema, solange du das halt selber nicht glaubst, kannst du halt, ist das eine never ending story? Ja, da kannst du, da bringst du niemals ein Buch raus oder dann machst du niemals einen Kurs fertig, weil du immer denkst, es geht noch besser. Und ich glaube, was halt auch so von mir so ein Learning ist, es wird nicht besser, wenn du da länger dran rummachst oft, ja. Also klar, versuche ich das so gut wie möglich zu machen. Und manchmal sollte man vielleicht nochmal drüber schlafen und dann nochmal drüber nachdenken und nochmal irgendwie da tiefer reingehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, das fällt mir dann oft auf, wenn ich so ein Kapitel habe und dann schreibe ich das 100-mal um, ja, dann ist es nicht besser am Ende, als es am Anfang war ganz oft. Und ich glaube, das weiß ich halt mittlerweile so. Ich versuche halt so Ideen eher so aus dem Herz umzusetzen. Mein Mann schlägt da schon ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen, weil ich 1000 Ideen habe und ich immer so der Typ bin, komm, lass machen und umsetzen. Und er ist dann immer so, nein. Er bremst mich dann immer und da denken wir nochmal in Ruhe drüber nach. Das ergänzen wir uns ganz gut, glaube ich. Aber ja, also diesen Perfektionismus, ich glaube, da darf man halt einfach hinschauen, vor was habe ich Angst? Ist es dieses Ding, ich bin nicht gut genug oder ich muss mega viel leisten, um geliebt zu werden oder andere Leute sagen dann, das war jetzt aber blöd, was du gemacht hast. Und wenn ich halt das denke, dann denke ich es halt selber über mich, ja, weil sonst würde ich gar nicht drauf kommen, dass ein anderer das sagt. Und wenn ich das halt selber denke, dann muss ich halt da, glaube ich, ansetzen oder darf ich da ansetzen, weil das ist ja eine unendliche Geschichte, weil du halt wirklich nicht weißt, wann ist es denn perfekt, so, es gibt's ja auch gar nicht. Also ich glaube, das ist ganz schwierig überhaupt, ne, da überhaupt mal anzufangen, mit diesem irgendwas perfekt machen zu wollen, weil es wird so und so nicht funktionieren.
Und du hast gerade was Spannendes gesagt, man selber muss es glauben. Wenn wir das Konzept weiterdenken, geht's ja am Ende um Selbstwert. Ob man selber sagt, das ist gut oder ob man andere da draußen braucht, die sagen, fein gemacht, gut gemacht. So, und auch das meine Beobachtung, dass viele Ängste eben auf einem eher wackeligen Selbstwert basieren und deshalb ist ja ein, ich sag mal so eine, wie soll man sagen, Master-Gegenmaßnahme gegen viele Ängste ist doch den Selbstwert zu stärken. Hast du da Tipps, Erfahrungsberichte, vielleicht aus deiner eigenen Therapie, aber auch was du anderen Menschen weitergibst, wie wir, wenn wir an der Ecke nicht ganz so gut ausgestattet sind, wie wir da einen Schritt nach vorne machen können, unseren Selbstwert von innen heraus stabilisieren können?
Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema bei allen Menschen mit Angst, weil ich hatte da auch letztes Mal auch im Podcast, glaube ich, so 8 Sätze, die deine Angst sofort stoppen und das war irgendwie in diese Richtung, egal was passieren wird, ich werde damit umgehen können. Und ich glaube, das ist halt so ein krasser Satz, das ist, glaube ich, von Mel Robbins, diese Bestseller-Autorin, weil genau das fehlt ja Menschen mit Angst. Die denken ja immer, ich kann damit nicht umgehen. Ja, wenn das und das passiert, ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht, dann habe ich echt ein Riesenproblem, ich kann damit nicht umgehen. Und ich glaube, dass das mega krasser Gamechanger ist, wenn du halt weißt, okay, ich kann das so. Und ich glaube, das ist halt am Ende eine Erfahrung. Also bei mir ist es auch so, ich weiß noch, als ich vor 7 Jahren oder so mein erstes Webinar gehalten habe, mit 300 Leuten online, ich habe den ganzen Tag, ging es mir so schlecht, ich war so krass nervös, ich hatte echt gezittert, ich konnte die Nacht vorher nicht schlafen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das halt jetzt, meine Mitarbeiter sagen immer zu mir so, ja, du tust dir ja so leicht in allem, so quasi, als wäre das mir in die Wiege gelegt worden, ja, als wäre ich so zur Welt gekommen. Ich gesagt, Leute, ich mache das ja schon zum 100. Mal, weil ich natürlich immer gerne will, dass mich da einer mal ein bisschen unterstützt in diesen Live-Sachen auch, ne, und alle sagen immer so, nein, ich kann das nicht. Und das ist einfach gelernt, also auch wieder gelernt, ja. Also ich hatte halt die ersten 5 Mal Angst und wenn du es halt 30, 40 Mal machst, hast du da nicht mehr so eine Angst. Ja, klar, wenn du jetzt auf eine Bühne gehst oder so, da gehört, glaube ich, Lampenfieber auch dazu. Also wenn ich jetzt beim Frühstücksfernsehen war, da habe ich auch, ne, da geht mir natürlich auch die Pumpe und da sitze ich auch da und denke, okay, und jetzt zähl's. Und da bin ich auch super nervös, aber da weiß ich halt, mir hilft dann das Wofür, ja, wofür mache ich das? Ich will einfach das nach draußen tragen, das Thema, und ich versuche dann mein Ego ein bisschen hinten anzustellen und ich weiß halt mittlerweile natürlich auch aus Erfahrung, ich habe da am Anfang Angst, dann sitze ich da 5 Minuten und dann, ne, wie so eine Welle, und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Aber ich glaube, ohne die Erfahrung, ja, dass du halt was schaffen kannst, wird dein Selbstwert halt immer derselbe bleiben, so. Und ich glaube, viele muten sich zu viel zu. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, ist dieses, ja, jetzt gehe ich jetzt gleich ins Frühstücksfernsehen, bevor ich jemals vor irgendwelchen Menschen gesprochen habe. Schaffen auch manche, sitzen ja auch regelmäßig welche, aber ich glaube, diese kleinen Schritte sind halt wichtig, dass man einfach was macht, was man schaffen kann, wo man ein Erfolgserlebnis verbucht und denkt sich, hey geil, das habe ich geschafft, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. So, ja, und irgendwann traust du dir halt einfach Sachen zu, die du dir früher nie zugetraut hättest. Und das ist für mich auch total krass zu sehen, was da eigentlich alles, was ich jetzt alles kann. Ja, ich hätte niemals, ich wusste es gar nicht. Ja, also das hätte ich auch niemals für möglich gehalten, wenn mir jemand erzählt hatte vor 20 oder ja auch vor 10 Jahren, dass ich da irgendwo sitze und so. Ne, das ist total cool. Mhm. Ne, und das macht mich auch stolz. Und ich glaube, ja, das gibt dir natürlich am Ende auch ein Selbstbewusstsein, dass du halt weißt, du hast schon 5-mal gemacht, jetzt ne, 6. Mal schaffst du auch noch. Und ich glaube, dieses kleine Schritte gehen, wenn einer zuhört, ist einfach total wichtig. Und halt nicht zu denken, ich warte, bis ich mich bereit fühle. Ja, auf Englisch sagst du ja start before you're ready. Also du musst anfangen, bevor du dich bereit fühlst, weil das wird niemals der Zeitpunkt kommen, wo du denkst, du hast keine Angst. So. Ich glaube, du musst dich halt erst entscheiden, das zu machen. Und dann kommt das Bereitsein eigentlich erst danach so ein bisschen.
Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, und das finde ich wieder wunderschön, dass du es bestätigst, ein Selbstvertrauen oder auch ein Selbstwert kann man sich nur ganz schlecht einreden. Mm. Man braucht Beweise, so handfeste Beweise. Und das hast du gerade gesagt, du bist in das Webinar gegangen, obwohl du dich noch nicht ganz sicher gefühlt hast. Und das finde ich, ist auch, muss man im Kontext sehen. Vorhin hast du gesagt, man soll nicht immer in die Konfrontation gehen etc. Aber das wolltest du, das musstest du nicht, sondern da ist eben, ich möchte das. Und das kann man gut unterscheiden. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann hättest du es bereut im Nachgang, dann hättest du deine Mission nicht so verfolgen können, wie du es möchtest und deshalb das einfach will ich oder muss ich als Gradmesser zu nehmen und dann den Schritt zu machen, auch wenn er sich ein bisschen beängstigend anfühlt. Und dann, wie du sagst, mit jedem Beweis, dass es klappt, die man nicht ignorieren kann, mir hilft aufschreiben, weil es gehen Dinge auch immer wieder in Vergessenheit. Und wenn die Liste immer länger wird, was geklappt hat, dass es doch geklappt hat etc. Irgendwann sagt der Kritiker, okay, das ist einfach, die Beweislage ist überwältigend. So, du kannst jetzt langsam etwas mehr Vertrauen in dich gewinnen. Das ist das eine. Und das zweite fand ich auch ein schönes Beispiel, als du gesagt hast, im Frühstücksfernsehen sitzen. Es wäre ja komisch, wenn man so da sitzt, als sitzt man zu Hause auf der Couch. Weil, und ich habe ein schönes Interview gerade im Kopf von Pink, der sehr erfolgreichen Sängerin, die wurde gefragt, bist du noch nervös, wenn du auf die Bühne gehst? Und sie hat diesen Interviewer angeguckt, völlig überrascht, sagt sie, ja natürlich, sonst könnte ich doch überhaupt nicht meine beste Leistung für meine Gäste abliefern. Weil oft verwechseln Menschen Angst mit körperlicher Vorbereitung für Höchstleistung. Du willst in deiner besten Version sein, wenn du morgens im Sat.1 Frühstücksfernsehen sitzt und der Körper muss ein bisschen schnelleres Herz schlagen, der Blutdruck muss steigen, es muss alles ein bisschen Richtung Lampenfieber gehen. Und das probieren Menschen, höre ich oft, wenn sie mich fragen, wie soll ich auf eine Bühne gehen oder sowas, probieren es dann mit Baldrian runter zu regulieren oder so. Aber du willst den nicht runterregulieren in dem Moment, du willst es als die Zeichen, die es sind, verstehen. Okay, ich möchte jetzt performen, es ist gerade etwas, wo es drum geht. Und der Körper gibt dir genau die richtigen Voraussetzungen.
Vor allem, was ich auch spannend fand, du man sagt immer, da kommt der Schlendrian rein. Ja, der Schlendrian kommt halt oft rein, wenn du was zu leicht nimmst. Ne? Ja. Wenn du dir denkst, so ach ja, dann passieren halt oft Fehler und so. Ne? Also das Adrenalin und so hat auch eine gute Seite, dass du, wie du sagst, dass du halt einfach dann voll da bist und einfach auch konzentriert bist. Mhm. Und ich glaube, das ist ja zu lernen, dass es halt auch einfach dazugehört und dass man die Angst auch mitnehmen kann, ist, glaube ich, einfach auch total wichtig.
Und sie dann auch, so ging es mir, ich weiß noch, wenn ich jetzt sage, wo hatte ich körperlich gesehen die krassesten Angstsymptome in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dann war es bei mir bei der Führerscheinprüfung. Weiß ich noch wie heute, mein Fuß hat gezittert und zu kuppeln mit einem zitternden Fuß ist echt anstrengend. Aber ich habe mir danach gedacht, das sind doch die ganz wenigen Momente im Leben, die man nicht kaufen kann, die man nicht anknipsen kann. Also da habe ich mich sehr, sehr lebendig in dieser Situation gefühlt.
Und das ist nämlich auch eine krasse Sache, weil so viele Leute mich anschreiben mit Angst vorm Autofahren. Ja, die nicht mehr Autofahren können, ist ein Riesenthema. Also war mir gar nicht so bewusst. Aber da sage ich das auch oft, ey, weißt du noch, wie du in deiner Führerscheinprüfung saßt? Du bist doch auch gefahren. Also diesen Trugschluss auch, den man sich erzählt, ja, mit Angst könnte ich da nicht mehr fahren oder ich würde alle gefährden oder es wäre dann, aber wir können halt trotzdem fahren, ja. Und ich glaube, das sich halt auch immer wieder zu sagen und das finde ich auch so ein krasses Beispiel, ne? wo steht das, dass du halt mit Angst keine Sachen tun kannst? Ja, das reden wir uns ja ein, ja, ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn ich so Angst habe, ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht, weiß ich nicht, was ich alles nicht tun kann, wenn ich Angst habe, aber wir können halt voll viel tun, wenn wir Angst haben, und jeder in der Führerscheinprüfung saß wahrscheinlich so da oder 90% und die sind trotzdem alle gefahren, ja, und ich glaube, das ist total wichtig.
Ja. Wir sind ja beide Eltern und zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen auf diesen Aspekt kommen, welchen Anteil Eltern auch daran haben an den eigenen Ängsten. Du hast vorhin gesagt, deine Mutter war eher ängstlich, wo du bewusst oder unbewusst dir ein paar Dinge angesehen hast. Und Satz 29 in deinem Buch heißt, wessen Angst ist das eigentlich? Und das zeigt ja schon dahin, dass nicht alle Ängste, die man selber hat, wirklich die eigenen sind, sondern als Kind, und ich erlebe das gerade, unser Sohn ist gerade 2 Jahre, der macht alles nach, was ich mache. Und das ist so süß, weil aus evolutionsbiologischer Sicht macht es ja voll Sinn, die Eltern zu imitieren, weil die haben mehr Erfahrung und so lernt man Dinge. Und dementsprechend macht es auch Sinn, sich als Eltern Gedanken zu machen, was man vorlebt und was man auch nicht vorlebt. Was möchtest du Eltern da draußen so an Erfahrungen, aber auch an Tipps mitgeben, wo wir aufpassen dürfen, welche eigenen Ängste, die man vielleicht auch als sinnvoll hält, den Kindern auch weitergibt und wo es losgeht, die Kinder vielleicht mit einer Bürde zu belasten, wo sie dann Jahrzehnte später zum Therapeuten oder wie auch immer gehen müssen?
Ja, ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema für alle Eltern da draußen, weil das natürlich keiner will und trotzdem sind wir davor nicht gefeilt. Also bei mir war es halt so, meine Mama hatte ganz andere Ängste eigentlich, als ich, die ich heute habe. Mein Vater hatte eher diese Angst vor Krankheiten tatsächlich, wobei der nach außen hin nicht so ein ängstlicher Typ eigentlich ist, wie ich ihn jetzt so, ne, mein ganzes Leben gesehen habe. Also der ist jetzt keiner, der dann ständig gesagt hat, oh nein, machen wir nicht. Aber der hatte dieses Krankheitsthema. Meine Mama hatte eben eher eigentlich Angst, dass mir was passiert so. Ich glaube, ich habe da von beiden was übernommen und dann natürlich noch so ein bisschen meinen eigenen Charakter. Aber die haben das ja auch nicht mit Absicht gemacht. Also ich finde immer super schwierig, die Eltern sind schuld so. Mhm. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil auch, es tut dir auch selber nicht gut. Du kommst ja dann aus der Opferrolle nie wieder raus, ja. Da sind halt immer die Eltern schuld. Und man kann sich, glaube ich, auch nie sein Leben lang auf seine Eltern rausreden, so ein bisschen, ne. Also, ich rede jetzt nicht von schweren Traumata, die einem dazugefügt werden, sondern einfach, ne, jeder hatte Eltern, die irgendwas hatten, weil Eltern sind auch nur Menschen. Und meine Therapeutin hat das damals halt auch zu mir gesagt, weil ich da auch so ein bisschen Angst hatte, ja, was mache ich denn, wenn ich mit meinem Sohn, ne, irgendwas weitergeben? Hat sie gesagt, Kinder müssen immer mit den besten und den schlechtesten Eigenschaften ihrer Eltern leben. Ja, es ist so. Und es ist Fluch und Segen, aber das ist halt so. Mhm. Und ich glaube, dieses, sich die Illusion zu machen, dass wir es perfekt machen könnten mit den Kindern, das geht nicht und wir werden Fehler machen und die werden von uns auch Sachen übernehmen, wo wir selber denken, das finden wir blöd. So. Mhm. Ich finde auch heutzutage manchmal erkenne ich mich auch noch viel mehr an meinen Eltern als früher. Also es geht dir vielleicht auch so, dass einem da Sachen auffallen und ich glaube, dass es auch okay ist, aber dass man vielleicht bei dem Angstthema einfach ja selber nochmal durchatmet, sowas kann halt helfen, ne? Bevor man irgendwas sag oder einfach auch nochmal, aber das geht auch nicht immer, ja, weil ich habe auch 2 Kinder, die treiben an, die können, wissen halt auch, wie sie an den Nerven sägen können, bis du halt kurz vorm, bis halt gar nichts mehr geht und das ist halt auch normal und ich glaube, dass man sich da auch nicht dafür verurteilt, wenn einmal die Zündschnur irgendwie reißt und man dann, oder der Geduldsfaden, man halt dann doch mal schreit oder mal laut wird, ich glaube, das ist auch normal, aber dass man halt versucht, also das versuche ich zumindest, oftmals gelingt es mir halt, dass ich halt durchatme, ne, dass ich mir im Kopf irgendwie sage, so, jetzt mal ganz ruhig, jetzt zählst du mal bis 5 und dann guckst du nochmal neu und dann reagierst du vielleicht nochmal neu auf das, was er jetzt gerade hat oder wenn die krank sind, das ist halt ganz oft bei mir in der Community, dass die einfach so Angst haben, dass die Kinder was Schlimmes haben und so. Ne? Da versuche ich halt mein Verhalten den Kindern gegenüber ein bisschen im Griff zu haben, aber dass dir mal so eine Angst hochkommt. Also ich glaube, das ist auch menschlich und das kann man nicht verhindern. Und ich glaube, da setzen Eltern sich halt auch wahnsinnig unter Druck, ne? Dass man immer denkt, man muss alles richtig machen. Und ich glaube, Kinder sollten auch mitbekommen, dass die Eltern halt auch Gefühle haben. Ich glaube, das ist total wichtig. Also ich hatte auch mit meinem kleinen Sohn, der war eine Zeit lang, hing da einfach so krass an seinem Vater. Also ganz am Anfang hing er sehr an mir, ne? Das ist ja dann oft so. Und dann ist er irgendwann so übergewandert sozusagen. Und der war halt so, der Papa ist halt immer noch sein allergrößter Held. Und er ist halt, das ist auch total schön. Aber er war halt zu mir gegenüber manchmal auch echt unfair, ja, und auch gemein. Klar, es sind Kinder und so, aber ich finde, da ist auch noch so eine Grenze, wo Kinder auch mal merken dürfen, dass du auch nicht alles weißt und dass du auch verletzt bist und dass du auch Gefühle hast. Und das war das, was am allermeisten geholfen hat, dass es wieder anders geworden ist, ist, wo ich dann echt auch geweint habe und auch sauer auf ihn war und gesagt habe, das geht nicht. Und einmal bin ich auch einfach gegangen, habe die Tür zugemacht. Mhm. Dann war mein Mann so, ja, kannst nicht machen, so ungefähr Kind traumatisiert. Aber tatsächlich war das so. Also ich meine, ich habe nicht gesagt, ich komme jetzt nie wieder und so, dem war schon klar. Aber er hat einfach gemerkt, boah, krass, ist echt jetzt eine Grenze erreicht. Mhm. Ja, mit meinem Verhalten und die ist jetzt echt einfach mega traurig. Und ich glaube, da verstehen die dann oft auch was, ne? Also ich glaube, man darf da so ein bisschen die Balance finden zwischen nicht den Kindern erzählen, dass wir alles wüssten und dass wir perfekt sind, so, sondern dass wir halt auch Gefühle haben und dass wir auch nicht alles wissen. Ja, und ich weiß nicht, bin zwar jetzt noch klein, aber mein Sohn, der fragt halt teilweise Sachen, da schießen die halt schon direkt die Tränen in die Augen, wenn der uns sowas fragt. Und letztes Mal habe ich auch zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt hoch, ja, weil da war ich halt echt schon, dann prägt er halt um Tod, ne, und was und bohrt dann so lange nach, ne, dass du dann selber schon dann da sitzt und denkst, endlich, ich weiß es auch nicht. Mich macht der Gedanke genauso fertig wie dich und du musst halt trotzdem als Eltern dann irgendwie noch irgendwie eine schlaue Antwort parat haben. Da kann man mal versuchen, ob es der andere besser kann als man selbst. Aber ich glaube, dass es total menschlich ist und dass es auch, ne, wichtig für Kinder ist, zu sehen, wir wissen es auch nicht.
Absolut. Mir kommt gerade eine Geschichte, an die ich länger nicht mehr gedacht habe. Es war auch bevor wir selber Kinder hatten. Es war von meiner Physiotherapeutin in diesem Fall. Und das hat für mich damals noch ohne Kinder noch sehr neutral betrachtet. Aber das fand ich irgendwie inspirierend. Die Situation war wie folgt. Ihr Sohn kam vom Fußballtraining abends, war Winter, wo es schon dunkel ist. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie alt der Sohn damals war. Ich schätze irgendwie 12 bis 14 oder sowas. Und der hatte bis 7:30 abends Fußballtraining, ist mit dem Fahrrad alleine nach Hause gefahren. Und wenn er normal fuhr, müsste er so 5 Minuten später zu Hause sein. Es war sehr nah bei denen zu Hause. Und 10 Minuten später war er immer noch nicht da. Und sie hat sich richtig Sorgen gemacht und da hat sie gesagt, sie hat in dem Moment entschieden, ihm keine WhatsApp zu schreiben, wo er ist, sondern sie ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, ich mache mir gerade Sorgen, beruhig mich jetzt bitte. Und 3 Minuten später ist er gekommen und hat gesagt, wir haben noch besprochen, wie die Weihnachtsfeier gemacht wird oder so. Und das fand ich irgendwie so schön. Weil aus Sicht des Jungen war überhaupt nichts passiert. Sie hat sich gerade Sorgen gemacht, würde ich genauso im Übrigen. Aber sie hat es nicht sofort zum Problem des Jungen gemacht. Denn beim Jungen wäre angekommen, wenn ich nur 3 Minuten später komme, sorgt sich meine Mutter schon. Und das per se erstmal nichts Schlimmes, aber ich finde, an so kleinen Dingen geht es schon los, dass man so eine Problemwahrnehmung, eine Angstwahrnehmung bekommt. Man möchte natürlich keinen Sohn erziehen, der immer zu spät kommt. Das soll gar nicht die Botschaft sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man nicht sofort die eigene Sorge zur Sorge des Kindes machen muss. Und das habe ich mir mitgenommen und ich weiß noch nicht, ob ich es werde umsetzen können oder ob ich sofort eine Sekunde später die WhatsApp losschicke. Ich weiß es nicht. Trotzdem fand ich die Botschaft daraus eine schöne, dass es ein Kontinuum gibt, was kann man noch mit sich selber, vielleicht mit dem Partner ausmachen und wann fängt man an, auch das Problem zum das Kind mit einzubeziehen. Macht das Sinn für dich?
Total.
Okay, so, den letzten Satz, den ich hier rausnehmen möchte, ist, und den fand ich auch wunderschön, der heißt, meine Zukunft ist keine automatische Verlängerung meiner Vergangenheit. Auch darauf basieren, glaube ich, ganz viele Ängste, dass das, was man mal erlebt hat, in die Zukunft fortgeschrieben wird. Macht auch Sinn, denn auf Erfahrungen basieren unsere Prognosen für die Zukunft, aber warum macht es aus deiner Sicht eben keinen Sinn, die Vergangenheit als besten Schätzer für seine Ängste für die Zukunft zu nutzen?
Also ich glaube, das ist von Einstein das Zitat, ich bin mir auch nicht sicher, der sagt, so die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich glaube, so kommt das natürlich zustande. Ne? Wenn ich halt immer im Heute dasselbe tue, sieht es morgen wahrscheinlich ähnlich aus. Und ich glaube, erst steht die Erkenntnis, okay, die Zukunft ist keine automatische Verlängerung meiner Vergangenheit, aber ich darf natürlich jetzt schon was anders machen, weil wenn ich natürlich immer dasselbe wieder tue, ist es wahrscheinlich gerade die Furcht, dass dasselbe wieder passiert. Und ich glaube, da zu erkennen, das ist nicht so, sondern ich habe so ein bisschen das in der Hand, ne, wie ich das auch im Buch schreibe, so ich bin nicht hilflos ausgeliefert, ich kann was verändern und dann halt zu sehen, krass, ich habe was anders gemacht und ich habe ein anderes Ergebnis bekommen. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, was du auf alles im Leben, ne, drauflegen kannst oder wo du überall in jeder Situation das passt, was wir, glaube ich, jetzt hier auch schon alles erzählt haben, dass du halt dann was anders machst, indem du vielleicht anfängst, irgendwie anders zu denken oder die Angst mitzunehmen und die Sachen trotzdem zu machen und nicht ewig lang Sachen aufschiebst, sondern man sagt, okay, heute mache ich das Termin für ein Vorstellungsgespräch oder heute versuche ich die Sache, wo ich schon 100 Mal aufgeschoben habe oder heute spreche ich mit meiner Schwiegermutter und sage ihr, dass ich mich da unwohl fühle oder whatever. Aber ich glaube, dieses halt, sich klar zu machen, morgen ist nicht so wie heute, wenn ich halt heute was anders mache, das ist, glaube ich, total wichtig.
Das ist ja am Ende das Konzept der Selbstwirksamkeit, dass man sieht, ich ändere etwas und ich kann etwas in der Außenwelt erinnern, weil das Schlimmste ist ja, sich wirkungslos und in der Opferrolle zu fühlen, dass alle anderen kontrollieren, was ich mache. Aber dies, und wie du vorhin gesagt hast, im kleinen Anfang, ich ändere X, auf einmal passiert Y. Darauf kann man aufsetzen, darauf kann man seinen Selbstwert, sein Selbstvertrauen aufbauen und dann auch große Dinge verändern, wenn man das denn möchte.
Ja, und ich glaube, dieses Profis am Ende oder Meister, ja, wie man halt so schön sagt, die fallen halt nicht vom Himmel, sondern du wirst halt ein Profi in dem, was du tust, wenn du es halt schon so lange machst. So. Und das gibt dir halt auch irgendwann diese Sicherheit. Aber keiner, ich kenne wirklich wenige, die von heute auf morgen irgendwie krasse Erfolge gefeiert haben, sondern die haben halt immer mega lange geübt. Ja, nur das sehen halt die Leute nicht. Die Leute sehen halt, ach krass, der hatte ja ein Glück. Das ist halt oft so, ne, was ich auch dann im Freundeskreis höre, wenn dann irgendwas ist, ja, da hat's der ein Glück und so. Ich wollte schon sagen, es war nicht so viel Glück. Aber ich glaube, es gibt dann auch so ein Zitat, ich liebe Zitate als Autorin, jetzt muss ich mal gucken, auf Englisch heißt es, I never dreamed of success, I worked for it oder so. Das ist jetzt ein bisschen sehr hart so formuliert, weil das schon wieder so ein bisschen in die Höher, schneller, weiter und Erfolg und so. Aber ich glaube, dass da halt auch Übung dahinter steckt und dass da halt auch Arbeit dahinter steckt und dass wir halt diesen Weg auch gehen dürfen, das vergessen halt viele so, glaube ich. Ne? Man sieht immer, die Erfolgreichen denken sich, die sind da irgendwie reingeboren worden oder rein, das Glück fiel ihnen zu, aber es ist halt in den wenigsten Fällen so. Also die meisten richtig erfolgreichen Menschen, die sind halt auch durch Sachen durchgegangen und die haben was verändert und ich glaube, wenn einer was mitnehmen kann, dann, dass es halt für jemanden anderen auch möglich ist. Ja, also ich bin jetzt auch zum Beispiel kein Superheld und ich habe das halt auch geschafft und den Weg kann man halt auch nachgehen. Ja, deswegen ist es jetzt nicht mein Weg und deswegen geht man trotzdem noch den individuellen Weg. Aber ich glaube, ja, dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit, dass man halt selber auch das schaffen kann und nicht immer nur die anderen, ist, glaube ich, total wichtig, ja, sich daran zu erinnern.
Aber es gibt eine Eintrittsbarriere in diesen Club und das ist die Bereitschaft, die Arbeit reinzustecken. Und das erlebe ich hier Woche für Woche für Woche. Und wenn wir jetzt über Erfolg sprechen, muss es gar nicht zwingend im beruflichen oder im monetären Sinn sein, sondern hier jetzt mal definiert, ich habe erfolgreich geschafft, meine Angst mit ihr zu leben. Und die Menschen, die heute von ihrer Angst eingeengt sind, die haben hier eine Anleitung, wie sie da rauskommen können. Aber es hilft nicht nur einmal ein Buch zu lesen, sondern, und du hast gesagt, du hast offensichtlich die Arbeit nicht nur über ein intensives Jahr, sondern auch in der Verlängerung, wahrscheinlich heute noch, immer wieder bessere Gedanken gedacht als die, die deine Angst dir eingeflüstert hat. Und diesen Aufwand zu betreiben, an dem führt, habe ich zumindest noch nie erlebt, kein Weg vorbei.
Ich glaube, wo man auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss, ist dieses, jeder kann alles schaffen, ne, auf dieser Welt, weil dann natürlich da auch viele kritische Stimmen zurecht auch kommen, dass wir natürlich alle unterschiedliche Privilegien haben, ja, und das ist natürlich auf der Welt so und klar, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, wenn du in einem Land geboren wirst, wo Krieg ist, ist es natürlich alles ganz anders wie hier oder wenn du einfach in einer Schicht geboren bist, sag ich mal, wo die Eltern für Bildung nicht viel investieren konnten und du die auch nicht hast, dann fallen dir natürlich viele Sachen schwieriger, ja, weil du auch gar nicht den Horizont dann hast, um Sachen anders zu machen. Und ich glaube, da muss man schon immer so ein bisschen auch aufpassen, so, ne, mit diesem alles ist möglich und jeder kann alles schaffen und so. Das ist dann immer leicht gesagt, aber in vielen Fällen, sage ich jetzt mal so, ne, stimmt es halt. Und es gibt natürlich auch diese Geschichten, auch Fußballer, die kein Geld hatten und irgendwie mit einfach auch mit harter Arbeit dann so ein bisschen groß rausgekommen sind oder die dann irgendwie ein Stipendium bekommen haben und studiert haben. Also es gibt ja auch solche Fälle, aber klar, ich glaube, was schon wichtig ist, nochmal zu sagen, dass natürlich nicht jeder dieselben Voraussetzungen hat und dass es für manche Menschen einfach viel leichter ist als für andere. ich glaube, das muss man schon mal erwähnen, weil so oft kommen dann halt solche Stimmen, ne? Dieses finde ich auch schwierig, so ja, alles ist, jeder kann Millionär werden, ja, jedes ist für allen möglich, ist natürlich immer schwierig dann auch.
Absolut. Wenn ich mir jetzt in meinem Alter mit meiner Fitness, mit meiner Körpergröße vornehme, NBA Most Valuable Player zu werden, wird das nicht mehr klappen. Aber ich möchte nicht widersprechen, aber leicht widersprechen, weil diese kritischen Stimmen kommen in meiner Beobachtung selten von denen, die nicht die Privilegien haben.
Ja, das
stimmt. Es kommt von denen, die sie eigentlich haben, aber trotzdem eine Ausrede suchen. Das ist das Interessante daran. Und man sieht eben oft das aus diesen Bereichen, wo es noch schwieriger ist, dass da Menschen kommen. Und ich gebe dir recht, nicht jeder hat die gleiche Willenskraft und die Welt ist ungerecht. Aber die Bedenken oder die Kritik an diesem Konzept, was ich grundsätzlich erstmal als ein ermunterndes und inspirierendes finde, das kommt häufig von Menschen, die andere Ausreden in ihrem Leben und die nicht ertragen können, dass wir schon eine sehr hohe Selbstverantwortung für das haben, wo wir heute stehen und wo wir in 5 Jahren stehen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Christina, die ich jedem Gast hier stellen darf. Wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Angst zurückgehen und du auf dein gesamtes Leben aus einer Metaperspektive guckst und vor allem auch auf die Auf- und Abs deines Lebens. Was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Schwierig. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr krasses Lagedenken hat. So hat mir eine Therapeutin immer zu mir gesagt, ich wusste, also gibt es wahrscheinlich so eine Bezeichnung dazu, also dass ich halt immer denke, heute fühle ich das so, es ist alles schlecht. Oder es ist also immer dieses ganz krass extrem in Schwarz und Weiß halt denken. Ne? Und von einer Sache immer so auf alles zu schließen und dann ganz schnell, also heute nicht mehr so schlimm wie früher, aber ganz schnell in dieses reinzufallen. Ja, ich kann mich sehr schnell für Sachen begeistern, also im Positiven wie im Negativen so. Ich bin da sehr schnell so Feuer und Flamme und voll drin und vergesse alles andere. Und ich glaube, was mir halt wirklich viel geholfen hat, ist dieser Satz, alles geht vorüber. Und nicht jetzt so negativ, wie es jetzt vielleicht klingt, sondern nichts ist von ewiger Dauer. Ja, kein Gefühl, alles ist so immer im Wandel und es ist auch was Gutes und was Schlechtes und es hilft mir halt nicht so krass anzuheften, sagt man glaube ich im Buddhismus, oder so immer festzuhalten, so Sachen nicht loslassen zu wollen und ja, im Positiven auch wie im Negativen, ne? Beim Negativen wünschen wir uns die ja loszulassen eigentlich, aber auch im Positiven, ja, du wirst nicht immer auf einer Erfolgswelle schwimmen dein ganzes Leben. Irgendwann kommen mal wieder Tiefs und dass das halt aber auch so dazugehört. Und ja, dass man das Beste draus macht, so auch wie du ein bisschen gesagt hast, ne, aus dem Leben. Und dass das aber nicht heißt, dass immer alles super läuft. Und es wird aber auch nicht immer alles schlecht laufen, sondern es darf sich so ein bisschen die Waage halten. Und ja, dass jedes Gefühl und auch vorübergeht.
Mhm. Und ich darf das ergänzen mit Satz 33 aus deinem Buch, der heißt, auf jede dunkle Nacht folgt ein heller Morgen. Und das finde ich es klingt zwar schon zigmal auf irgendwelchen Kalendern gelesen, aber wenn man wirklich danach lebt, dann ist jedes Problem, jede Krise, egal wie tief sie ist, wenn man das feste Vertrauen hat, dass ein heller Morgen folgt, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Und deshalb vielen Dank für dieses wunderschöne Buch, vielen Dank für deine Arbeit. Du hilfst wirklich vielen Menschen aus diesem Problem der Angst rauszukommen. Und ich hoffe, dass weitere Bücher folgen, dass du Menschen an deinen Gedanken teilhaben lässt. Ich kann sehr deinen Instagram-Kanal, den wir verlinken, empfehlen. Du hast auch eine tolle Community, wo Menschen regelmäßig sich von dir coachen lassen können. Das werden wir alles in den Shownotes verlinken. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Du hast Kinder, du hast Familie, du hast viel zu tun, weiß ich sehr zu schätzen.
Sehr gerne.